Ganz herzlich willkommen zur 105. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, als ich 27 war. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, wie immer noch eine kurze Info. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Liebe Elisa, mein Beileid zum Tode deiner Mutter. Ich höre gerade den Podcast, den du mit Cayetan von Geschichten aus der Psychiatrie aufgenommen hast. Viele der Sätze, die du sagst, habe ich so oder ähnlich auch schon gesagt. Mein Sohn hat sich im Juni 2020 mit 16 Jahren das Leben genommen. Mein Mann und ich versuchen seitdem, so wie du, etwas zu tun, um Geschichten wie unsere zu verhindern. Wir haben ein Sozialunternehmen gegründet, um das Umfeld von psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen zu sensibilisieren und zu schulen. Auch hat ein bekannter Jugendbuchautor nach Emils Geschichte ein sehr berührendes Buch geschrieben, »Alle Farben Grau«. Alles um das Schweigen, um psychische Erkrankungen, aber auch um Angehörige von psychisch Erkrankten oder Menschen, die sich das Leben genommen haben, zu ändern. Wenn dich unsere Geschichte interessiert, lass uns gerne einmal sprechen. Viele Grüße, Alex. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer wie immer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr unser Gespräch. Guten Morgen, liebe Alex. Ich freue mich sehr, dass wir uns haben. Hat eine Weile gedauert, aber schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Elisa, ich freue mich auch total, dass ich heute hier sein darf.
Schön. Ich habe die Alex gerade gefragt, ob sie noch aufgeregt ist. Da hat sie mich fast ausgelacht, weil, nein, so schlimm ist nicht. Aber du bist ja tatsächlich, oder sagen wir mal so, es ist kaum ein Weg an dir und an euch vorbeizukommen inzwischen, weil ihr so viel tolle Arbeit leistet. Und weil, also ich habe dich schon in einem Podcast habe ich dich gehört und in vielen anderen wahrgenommen. Ich habe sie dann nicht in voller Gänze gehört, aber ich finde es wirklich ganz toll, wie du wirklich rumtingelst, um wirklich eure Arbeit zu leisten. Ich kann mir vorstellen, was dir das ungefähr abverlangen muss. Also meine Hochachtung.
Danke.
Wir fangen einfach an wie immer. Ich würde dich gerne bitten, dass du uns deinen Sohn, euer Familienleben, einfach alles, was wichtig in Bezug auf ihn ist, dass du uns ihn vorstellst.
Tja, jetzt sitzt er da oben auf seiner Wolke und hört zu. Ich bin mal gespannt. Ich frage mich manchmal, wie er das findet. Also, Emil, also unser Familienleben, ich bin Anwältin von Beruf gewesen und habe mit dem ersten Kind entschieden, zu Hause zu bleiben. Und weil wir immer wussten, wir möchten, also wir hatten immer gehofft, dass wir 4 Kinder kriegen würden, die sind uns auch geschenkt worden. Emil war der 2. von 4 und einfach super, so wie ich alle meine Kinder großartig finde, so wie sie sind. Mhm. Und Emil war von Anfang an, und das ist, glaube ich, was so viele von den Menschen, die betroffen sind, die auch du in deinem Podcast schon hattest, so mit dem Rückblick siehst du Sachen, ja, und denkst so, ah, da war er anders, das ist aufgefallen, warum habe ich das damals nicht gesehen? Und deswegen finde ich deinen Podcast so wichtig, um eben zu hören, wie ist es anderen ergangen und vielleicht einfach selber woanders besser hinzugucken.
Das also stimmt, aber ich finde, es ist auch immer ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise ich bin mir auch immer nie sicher, weil man kann natürlich auch die Leute mit dem, was wir so erzählen,
rückblickend, was uns aufgefallen ist, verrückt machen, ne? Weil natürlich gibt es viele andere Kinder und oder andere Menschen, die sich letztendlich das Leben genommen haben, die sich nicht das Leben genommen haben, die vielleicht dieselben Symptome hatten, die aber ein ganz normales Leben dann geführt haben, was eben nicht zu einem Suizid geführt hat, ne? Deswegen finde ich, ist das immer schwierig. Ja, wir müssen aufklären, das ist natürlich ganz wichtig, weil man dadurch sicherlich Suizide vielleicht verhindern kann. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich die Menschen auch verrückt machen, weil die dann bei jeder Kleinigkeit denken, oh Gott, das könnte jemand sein.
Finde ich super spannend, was du sagst, aber es braucht das ganze Dorf und ich glaube, das ist es. Ja. Ehe ich mich verrückt mache, gehe ich doch ins Gespräch mit anderen und sage, hey, wie empfindest du das denn? Fällt dir auch was auf oder findest du, das ist ganz normal? Hm. Und ich glaube, darum geht's. Also ich glaube, nur so funktioniert's und ich glaube, es ist genauso wenig ich sehe das nicht als Vorwurf, weder mir selber gegenüber, noch unserem Umfeld gegenüber, noch Emils Umfeld gegenüber, sondern einfach, wir haben jetzt Beobachtungen gemacht, die tragen wir weiter. Ja. Und vielleicht hilft das einfach dem einen oder anderen, also wir wissen, dass es hilft. Wir wissen, dass dieses drüber sprechen hilft, hinzugucken, ins Gespräch zu kommen. Und darum geht es doch.
Ganz genau.
Das, was ich damals nicht wusste, ist, was man eben ansprechen kann, also um auf E-Mail zurückzukommen, war eben dieses sich anders fühlen und wir haben es nicht gemerkt, dass da jemand drunter leidet. Und ich glaube, ins Gespräch zu kommen, um zu gucken, geht es jemandem damit nicht gut? Mhm. Und dann weiter zu sehen, das ist, glaube ich, das, was mir so wichtig ist. Also zurück zu Emil. Ja. Emil, Jahrgang 2004, zwei Jahre jünger als sein älterer Bruder. Und was auffallend war am Anfang, der hat nie geschlafen. Der kam wirklich neugeboren mit 8 Stunden Schlaf aus, während die anderen alle 16 oder 20 Stunden geschlafen haben. Mhm. Was spannend war, weil das war echt, das war anstrengend.
Das glaube ich.
Und er war so, hat relativ schnell sprechen gelernt, auch so spannende Wörter. Beides Dinge, wenn mir das Eltern heute erzählen, wo ich sage, hey, ganz toll, großartig, aber guck einfach hin, wie er sich entwickelt hat, einfach einen Blick drauf. Dann kam er in den Kindergarten, wie alle anderen auch, hat da seine eigenen Interessen gemacht, war immer, hat gern am Rand gesessen, zugeguckt, hatte Freundschaften, aber sehr immer sehr, also gute, aber wenige. Mhm. Ist dann in die Schule gekommen, hat das alles gut gemacht, aber auch unauffällig. Auch da immer 1, 2 Freunde eng. Und ansonsten hat er sich, wenn alle gespielt haben, saß er am Rand und hat zugeguckt. Mhm. Auch nichts Dramatisches, aber was er hatte, im Nachhinein würde ich sagen, Spezialinteressen, hatte immer so Themen, mit denen er sich sehr beschäftigt hat. Und dann aber auch richtig und wirklich bis ins tiefste Detail. Also wir haben gefühlte 5 Kilometer lustige Taschenbücher, weil die hat er gelesen, mit großer Begeisterung und wusste auch immer alles, was drin steht. Hat sich Star Wars, auch alles nichts Ungewöhnliches, aber dann wirklich sehr ins Detail damit beschäftigt. Mhm. Ist dann auf die weiterführende Schule gekommen, auch da wieder das gleiche Muster, einige wenige enge Freunde und hat dann irgendwann ab Klasse 8 sehr zur Freude der Eltern wurde das Kind in der Schule richtig gut.
Ja, aber um nochmal auf die Zeit vorher zurückzukommen, hattet ihr denn den Eindruck, er leidet darunter, wenn er immer so am Rand sitzt und beobachtet? Gar nicht.
Nein, das war alles nicht normal. Das sind jetzt eigentlich mehr schon so Rückblicke. Nein, er war total normal. Der hatte seine Freunde, aber nicht jeder von uns ist ständig immer im Mittelpunkt und irgendwie fröhlich, sondern er hatte seine Freunde, der hat das gut gemacht. Er hat dann den Übergang, die weiterführende Schule gut gemacht, ist da irgendwie angekommen und hatte aber dann immer, was weiß ich, er hatte noch sein Kinderfahrrad und er hat dann auch die Fahrradtour auf seinem Kinderfahrrad noch gemacht oder immer nur bestimmte Dinge gegessen oder nur bestimmte Kleidung getragen oder nur bestimmte Farben. Also es war schon immer alles ein bisschen spezieller. Mhm. Aber für uns, also völlig in Ordnung, überhaupt kein Leidensdruck. Also ich habe keinen gesehen. Mhm. Und hat dann irgendwann, wurde es ihm in der Schule so ein bisschen langweilig und dann hat er angefangen, Japanisch zu lernen.
Wie alt war er da?
12.
Pff, hatte ja, was vorher, das wäre so machen, ne?
Ja, Genau, er hat aber vorher schon Chinesisch angefangen zu lernen. So, und hat das dann innerhalb von 3 Jahren also er hätte studieren können in Japan mit dem Zertifikat, was er hatte.
Wie hat er das gemacht? Online oder hat er richtig?
Nee, wir hatten er, der eigentlich Menschen gar nicht mochte und wenn man sagte, geh mal Brötchen kaufen, gesagt hat, nee, das mache ich nicht und seine kleine Schwester geschickt hat, hat zu dieser Lehrerin Vertrauen gehabt und die hat gesagt, das ist mein begabtester Schüler und hat innerhalb von eben, hat ihn dann sehr früh, es gibt wie im Englischen oder in anderen Sprachen, gibt es so Sprachtests und gibt es 5 Niveaustufen und er hat das bis zu Niveaustufe 3 gemacht.
Das heißt, wurde an der Schule unterrichtet, oder?
Nee, das war eine Privatschule, okay. Das hat er sich gewünscht.
Okay.
Haben wir das gemacht. Und dann hat er zu dir Vertrauen gehabt und dann wurden die beiden ein gutes Team und die hatte eben Lust, ihn zu fördern und er wollte gefördert werden. Aber eben so Spezialinteresse und daraus entwickelte sich dann eben diese Sprachfähigkeit. Also er hat nie vor uns Japanisch gesprochen, aber wir wissen von Japanern, dass er sehr gut gesprochen hat und auch sehr gut schreiben konnte und lesen konnte es auch. Wahnsinn. Und dann hat er sich irgendwann gewünscht, weil es hier in der Schule, er hat sich dann mit Mathematik beschäftigt als Nächsten und das hat hier alles für seinen Kopf nicht gereicht. Er wollte, das war es nicht, er wollte gerne mehr machen. Und hat sich dann gewünscht, für ein Jahr ins Ausland zu gehen, nach Japan. Und das konnten wir ihm ermöglichen.
Gab es denn vorher mal irgendwie so, weil das hört sich ja so ein bisschen hochbegabt oder eben in die Richtung an, habt ihr da mal irgendwie so einen Test gemacht? Oder?
Ja. Wollte er nicht. Er war definitiv begabt, hat Lateinvokabeln irgendwie 30 Stück innerhalb von 10 Minuten lernen können. Und so. Aber das war alles. Nee, er wollte keinen Test, wollte er auf keinen Fall. Mhm. Er wollte so sein wie die anderen. Mhm. Und dann haben wir, und dann ist er eben nach Japan auf seinen Wunsch hin und hat dann, da war er 4 Monate und am Anfang war auch alles toll. Und dann war er Weihnachten zu Hause und war eigentlich auch alles noch gut. Und 3 Wochen nach Rückkehr nach Japan, ein paar Tage kam so der erste Anruf, hier ist alles so grau. Und dann habe ich gedacht, naja, hier ist auch grau und das ist normal. Habe ihn gefragt, was können wir tun, soll ich dich abholen? Also so typisch einmal überschüttet an guten Tipps. Mhm. Würde ich heute auch anders machen. Mhm. Und dann kam der Anruf von der Schule, er sei suizidal. Und wir sind aus allen Wolken gefallen.
Ja.
Also aus allen Wolken,
ja.
Haben ihn dann sehr schnell nach Hause, haben ihn dann sofort nach Hause geholt, haben dann hier versucht, einen Therapeuten zu finden, haben...
Aber warte, lass mich nochmal eben eingreifen. Wie war er denn da untergebracht? War das ein Internat oder in einer Privatfamilie?
Bitte? Es war ein Internat.
Okay, und wie nimmt aber ein Lehrer oder der Direktor wahr, dass ein Kind suizidal ist? Hat er sich dem anvertraut?
Nee, weil er sich... anderen Jungs gegenüber hat er das erzählt und die haben irgendwann dann den Mut in die Hand genommen und sind zum Schulleiter gegangen.
Ja, und waren das seine engen Freunde da? Also das kostet ja schon ziemlich viel, sich da so jemandem anzuvertrauen, ne?
Nee, ich glaube, wenn er ein Thema hatte, dann hat er davon erzählt. Also ich glaube, dass er da sehr großzügig war mit der Verteilung der Informationen. Mhm. Aber das war so eine Umgebung, wo es denen offensichtlich schwer gefallen ist, eine Vertrauensperson zu finden, der man das anvertrauen kann. Mhm. Und das ist eben mit eins, was wo ich denke, hier, da können wir alle einen Unterschied machen. Jeder von uns kann Vertrauensperson sein für das Umfeld. Mhm. Jemand kommen kann und sagen kann, hey, ich habe gehört, da geht es einem nicht gut, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und das gab es damals nicht. Mhm. Und dann kam er nach Hause und das war, wie im Podcast haben so viele schon beschrieben, deswegen mit einer schweren Depression, also da brauchte man keinen Arzt für, um das zu diagnostizieren. Mhm. Also wie in Harry Potter, die Dementoren, das ist wirklich so. Also, aber es haben eben vor mir schon 100 andere bei dir im Podcast beschrieben, wie das so ist.
Ja, beschreib du aber auch nochmal, wie es bei ihm war.
Naja, die Farbe ist raus, die Farbe ist aus dem Bild raus, die Die Dementoren sind durch, es ist alles grau, es ist alles schwer, es ist kein Licht am Ende des Tunnels. Aufstehen und Zähne putzen, es ging nicht. Also wo ich mir denke, das habe ich vorher nicht glauben können, dass das geht. Und ich habe immer gedacht, die stellen sich alle an und so, doof kann man doch gar nicht sein. Doch, es geht. Und
wie war aber seine Rückkehr? Wie habt ihr auf ihn reagiert, beziehungsweise oder er auf euch? Habt ihr ein Gespräch mit ihm gesucht? Habt ihr versucht rauszukriegen, woran liegt es? Was genau ist das Problem? Kann er sich irgendwas erklären? Gibt es eine Herleitung? Oder wie war euer Miteinander?
Das ist eine gute Frage. Also die Zeit ist ganz schön also wir haben es versucht. Ich glaube, er hatte keine Antwort und wir hatten auch keine Antwort im Nachhinein. Also ich habe natürlich Erklärungen, aber was wir dann eben ein paar Wochen, zwei Monate später eben, als wir ihn in die Klinik gebracht haben, weil er dann seinen Suizid nochmal angekündigt hat, da stand dann eben zum ersten Mal eine Diagnose, nämlich Autismus-Spektrum, also Asperger hätte man dazu gesagt, im Raum. Und wer sich eben im Autismus-Spektrum ist und sich überfordert, da geht das ganz schnell eben mit so einem Mental Overload und dann in die Depression. Und das erklärt das nicht. Ich glaube, da gibt es dann keine Worte für. Mhm. Ich glaube, den Anlass oder Auslöser hat er zumindest mit uns nicht geteilt. Wir haben versucht, ins Gespräch zu kommen. Aber das, Teil des Themas ist eben, dass man dann über Gefühle ja gar nicht so gut sprechen kann, wenn man sie nicht benennen kann.
Ja, klar. Aber wie fand er das überhaupt, dass er zurück nach Hause gekommen ist? Wollte er das auch selbst oder
war er
lieber da geblieben?
Er wäre lieber da geblieben. Mhm. Er fand, und ich kann dir nicht sagen, warum, aber er wäre lieber da geblieben. Und dann kam natürlich, also es war Februar 2020, also Anfang Corona, er kam schon und dachte, am Flughafen, hier trägt ja gar keiner Maske. In Asien war das Thema schon sehr viel präsenter als hier. Und wir hatten eigentlich vereinbart, dass er nur bis zu den dortigen Osterferien, also bis Ende März hier ist und er dann wieder zurückfliegen kann. Und dann kam ja weltgeschichtlich alles anders, weil zu seinem Geburtstag, er hat am 15. März Geburtstag, kam die Nachricht, dass die Schule schließen wird. Also die hatten schon alles ein bisschen kürzer gemacht und gesagt, alle hatten irgendwie schon statt im Juni, ist im Mai Ferien und dann haben die innerhalb von wenigen Tagen alle Kinder, die noch, wo die Grenzen noch offen waren, nach Hause geschickt. Da sind dann tatsächlich welche, also in der Schule kamen die aus der ganzen Welt, sind tatsächlich welche dann da über Monate geblieben, weil sie nicht mehr nach Hause konnten.
Oh Gott, wie furchtbar.
Weil die Grenzen zu weit sind. So, also deswegen nein, wir haben das versucht, aber.
Und ich meine, hast du ihm die Frage gestellt, also okay, wir sind darüber informiert worden, dass du eine Lebensmüdigkeit geäußert hast. Hast du ihn darauf angesprochen konkret? Tja. Also stimmt das oder fühlst du dich wirklich so oder war das nur so dahergesagt oder hast du ihn darauf angesprochen? Weil ich weiß, dass viele das eben aus Angst irgendwie nicht tun, ne? Weil man dann denkt, das verschlimmert es vielleicht nur oder ich reiß da irgendwas auf, was, ich weiß es nicht. Wie war das bei euch?
Also es ist, ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Ich weiß, als er es dann nochmal geäußert hat und wir ihn dann in die Klinik gebracht haben, dass ich da genau mir diese Fragen gestellt habe, kann ich das fragen? Und mir hat halt keiner gesagt, dass ich das natürlich fragen kann.
Im Gegenteil, fragen muss, ne?
Genau, dass ich es fragen muss. Und das hat da keiner thematisiert, wo ich mir denke, dass... Deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber reden, damit andere wissen, ja, man kann das fragen, man muss das fragen und da passiert nichts, sondern es ist sogar wichtig, dass man es fragt.
Genau, und wir können es auch gerne an dieser Stelle nochmal sagen, weil dieses ewige, sich haltende Märchen, jemand, der darüber spricht, der wird es nicht machen, ist Quatsch, ist völliger Quatsch, ist erwiesenermaßen falsch. Ne? Also man soll nicht beruhigt sein, solange da jemand drüber redet, der wird es schon nicht machen, stimmt nicht.
Ja, aber das ist, also selbst aus... unserem Umfeld waren alle, waren ganz beglückt, sei doch froh, dass er es gesagt hat, dann passiert nichts.
Wahnsinn, ja.
So, also ich jedes Mal, egal wo ich spreche, egal mit wem ich drüber rede, das sitzt so fest in den Köpfen.
Ja.
Und ich glaube, es hat was mit Schutz zu tun. Ich will diese Frage auch nicht stellen, weil wenn dann Ja kommt, was mache ich dann?
Ja, genau.
Genau. Ja. Also deswegen, man kann, also wir können es ja gar nicht oft genug sagen. Und ja, also.
Und aber wer hat diese Diagnose Autismus oder Aspergers gestellt? Wie kam das zustande?
Also er war dann 2 Monate hier, war bei einem Therapeuten, wo wir, er fand den Therapeuten toll. Ich weiß inzwischen warum, weil er mit dem über Gott und die Welt geredet hat, aber nicht über sich und nicht über das, was ihn beschäftigt. Mhm. Wir hatten schnell ein ungutes Gefühl, aber er hat dann gesagt, ich gehe zu dem oder zu keinem. Mhm. Und dann hat er, da war er knapp 2 Monate zu Hause, kam er eines Nachmittags zu mir und hat gesagt, Mami, nächste Woche Donnerstag nehme ich mir das Leben, nur dass du Bescheid weißt.
Oh Gott.
Ja, genau. Mhm. Und dann,
ich habe... Was hast du gedacht in dem Moment?
Ich habe nur gedacht, oh Gott, und was mache ich jetzt?
Aber du hast es ernst genommen?
Ja, total.
Okay.
Das war, mir war, also damals hatten wir die Diagnose noch nicht, aber es war einfach völlig klar, also Emil war sehr witzig, Emil war sehr eloquent, aber das war so ein Wortwitz, so ein, der hatte aber nie sowas, es war einfach völlig klar, wenn er das sagt, dann meint er das so.
Okay.
Und das habe ich auch nie in Frage gestellt. Mhm. Und wir haben dann eine Nacht drüber geschlafen, also geschlafen ist das falsche Wort, wir haben eine Nacht drüber gebrütet, was machen wir jetzt, haben uns versucht zu beraten, also es war mitten in Corona, ich kannte zu dem Zeitpunkt, eine Freundin hatte ich, von der ich wusste, dass sie das Thema kennt, sonst wusste ich von niemandem, niemandem, obwohl ich vorher viel mit Eltern zu tun hatte, ich habe hier Elternvertretung gemacht für die Schule und auch für die Stadt Frankfurt, ich wusste von niemandem, dass es so Probleme überhaupt gibt. Und dann haben wir versucht, in unserem Netzwerk irgendjemanden zu finden, der uns da gut beraten kann. Der Therapeut hat uns nicht besonders gut beraten. Mhm. Und dann haben wir am nächsten Tag das gemacht, was der einzig richtige Schritt ist. Wir sind mit ihm dann zum KJP, zur Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren. Mhm. Haben ihm das auch offengelegt, wo wir hinfahren. Und waren irgendwie auch ganz dankbar, dass er mitgekommen ist. Mhm. Und die haben ihn sofort behalten. Mhm. Und das war nicht lustig, weil zu all dem kam halt noch Corona dazu. Das heißt, die wurden, und damals gab es noch diese Schnelltests nicht. Das heißt, die Kinder wurden erstmal 2 Tage isoliert im Zimmer. Gruselig.
Wahnsinn.
Ja.
Vor allem, wenn man jetzt darauf zurückblickt, ne, ist es einfach, ist es so erschreckend.
Genau, bei einer Inzidenz von 35. Aber man wusste es ja damals noch nicht. Man wusste ja auch nicht, was da kommt. Und die Bilder aus Bergamo, also es war ja irgendwie alles klar, dass das irgendwie anders ist als sonst. Aber in der Situation natürlich ganz gruselig.
Klar.
Und da, also an dem Tag, die haben sofort gesagt, das ist Autismus-Spektrum. Und wir haben, mein Mann und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, ja, passt. Also es war gar kein... gar keinen Zweifel dran. Wir hatten nur vorher, wir sind nie auf die Idee gekommen.
Aber ihr habt ja sicherlich schon mal davon gehört, ne?
Ja klar, aber so wie jeder andere. Also, also was ich wie aus halt aus den Filmen, das sind Hochbegabt oder Sonderlinge und so, da kommen wir noch nicht drauf, dass unser Kind das ist.
Ja.
Also dafür ist es halt auch ein Spektrum. Und deswegen ist es wichtig zu erzählen, dass es das gibt. Kennst du einen Autisten? Kennst du einen Autisten? Den Spruch kannte ich vorher auch nicht. Den habe ich seitdem schon viele 100 Mal verwendet.
Ach ja, das ist gut. Ja, den kann ich aber nicht.
Ja, und damit will man halt sagen, wie unterschiedlich das sein kann.
Ja, genau.
Das kann wirklich ganz, ganz wenig bis ganz, ganz viel sein. Es kann Hochbegabung sein, es kann Spezialinteresse sein, muss aber alles nicht.
Mhm.
Und es gibt Menschen, die können anderen nicht in die Augen gucken. Es gibt Menschen, Emil hat das... fand es auch schwierig, also Autisten fällt es schwer, Mimik zu lesen.
Mhm.
Und er hat das kompensiert, maskiert, indem er wahnsinnig höflich war. Das war das höflichste Kind der Schule.
Mhm.
Er hat immer allen einen guten Tag gewünscht und war freundlich und das war sein Weg, damit umzugehen.
Mhm.
Also deswegen, er war dann in der Klinik 6 Wochen. Das war schwer für ihn, für uns damit umzugehen und dann wurde er entlassen, kam nach Hause.
Aber fand denn da überhaupt geregelter Klinikalltag statt? Weil während Corona, ich habe schon so viele Geschichten jetzt gehört, während Corona in Kliniken, es gab Geschichten, da haben die Patienten sich gegenseitig behandelt. Also es ist ein Irrsinn. Fand da bei ihm normales Alltag da statt?
Naja, dieses gegenseitig Behandeln bei Jugendlichen ist ja der GAU eigentlich. Also ja. Der ist nicht gut, weil die haben sich behandelt und die haben sich nämlich gegenseitig schlau gemacht. Mhm. Der hat dann, war dann da zum, glaube ich, zum ersten Mal, ich weiß es nicht, zum ersten Mal, aber ich glaube, so doof es da war, so gut war es da für ihn auch, weil er Menschen gefunden hat, die so anders waren wie er auch, mhm. die sich anders fühlten, die eben mit bestimmten Dingen nicht so gut umgehen mhm. konnten und wo er mal einer war von vielen.
Ja.
Und die haben sich aber gegenseitig schlau gemacht. Da war einer, der kannte sich gut mit Drogen aus, einer, der kannte sich gut mit Alkohol aus, jemand mit vielen Suizidversuchen, wo man eben teilen konnte, was musste ich tun, damit es dann beim nächsten Mal klappt. Und das hat er aufgesaugt, Autist mittendrin, hat all dieses Wissen aufgesaugt. Und dann kam er nach Hause und dann war, und auch das hast du schon 100 Mal in deinem Podcast gehört, dann war plötzlich irgendwie so eine Ruhe, so ein, ich weiß auch genau, an welchem Tag das war, nämlich der Tag, an dem wir ihm gesagt haben, wir haben die Möglichkeit, die Zeit war für uns alle, also es war Corona, die Zeit war für alle der Horror und eben auch für die Geschwister. Mhm. Und die haben sich immer einen Hund gewünscht. Und dann gab es einen Hund in der Nachbarschaft, einen Welpen. Und die haben sich rührend gekümmert und sind Sonntagmorgen um 6 aufgestanden, um diesen Welpen auszuführen. Und dann haben wir entschieden, okay, dafür, dass das irgendwie alle hier so mittragen, gibt es einen Hund.
Ja.
Und naja, und Hunde waren in Corona ausverkauft wie Klopapier und Hefe.
Wahnsinn.
Und dann hatten wir, völlig irre, und dann hatten wir über Zufall das Glück mitzubekommen, dass in der Familie meines Mannes eine Hündin einen Wurf hatte und es war klar, wir durften uns da einen Welpen aussuchen. Und es war klar, wir fahren an dem und dem Tag und wir würden, das war in Norddeutschland, wir würden den ganzen Tag unterwegs sein und Emil hat gesagt, nee, er kommt nicht mit, das ist ihm zu viel, aber wir sollten mal schön fahren.
Wie fand er aber grundsätzlich den Ausblick darauf, einen Hund bald zu haben?
Er war eher Team Katze. Also, aber Katzen gingen halt aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann, also ziemlich sicher, dann haben wir irgendwann gesagt, so an dem und dem Tag fahren wir. Und dann wurde es besser hier. Mhm. Dann war Emil plötzlich zukunftsgewandt, entspannt, hat irgendwie Pläne gemacht, hat uns erzählt, dass er doch hier bleiben will und nicht nach Japan zurückgehen will. Welche Leistungskurse? Ich sollte in der Schule anrufen, Material besorgen, hat Freunde getroffen. All das, was du schon 100 Mal gehört hast, weil klar war, er wusste wann und er wusste wie. Und
aber kannst du dir das erklären? Also, weil ich frage mich immer, also für mich, mir leuchtet das ein, dass die dann ab dem Moment, wo sie sich dazu entschieden haben, dass sie total erleichtert sind, dass sie sich freuen, dass alles gut ist, so für die, das leuchtet mir total ein. Aber, dass sie wirklich anfangen, Pläne zu machen, glaubst du, der hat wirklich in dem Moment das als Zukunftsplan empfunden oder war das Show?
Das war Show. Er hatte ja nun die Erfahrung gemacht, was passiert, wenn wir denken, es geht ihm schlecht.
Ja.
Okay. Und das, danke, das war halt das, was er in der Klinik gelernt hat. Wenn man das wirklich will, dann musst du das gut planen, weil sonst klappt es nicht.
Weil es gibt ja Suizidenten, die tatsächlich Pläne schmieden, wo ich, also da glaube ich nicht, dass das Show ist, weil euer Sohn scheint ja wirklich auch sehr, er war sehr intelligent und das traut man ihm ja eben zu, dass er das als Show tatsächlich dann gemacht hat. Aber ich glaube, bei vielen anderen Suizidenten, die dann Zukunftspläne schmieden, weiß ich nicht, da scheint das dann doch irgendwie noch ein Momentum zu sein, wo sie irgendwie hoffen doch, dass sie das noch hinkriegen. Ich weiß es nicht.
Ich finde auch, und ich glaube, auch jeder Fall ist einzeln und ich glaube, es ist immer total wichtig zu sagen, so war das bei uns und woanders kann das anders sein und dass nie jemand denkt, die haben das so gemacht und das ist ein Angriff oder darum geht's nicht, sondern das ist unser Weg, wie wir damit umgegangen sind, wie er damit umgegangen ist. Und dieser Autismus ist eben genau das, wenn man sich dann mal was in den Kopf gesetzt hat und das muss so sein, dann ist es ganz schwer, das zu ändern. Mhm. Und sein Wunsch war halt eben nicht mehr weiterzuleben. Und so, und dann haben wir, naja, und dann saßen wir da in dem Zug und dann habe ich versucht, ihn zu erreichen und habe ihn nicht erreicht. Und dann dachte ich schon, das ist nicht gut.
Ach.
Und naja, und als wir dann nach Hause kamen und also er hat immer seine Schuhe in den Eingang gestellt und als die nicht da waren, wurde es mir ganz anders und dann haben wir erstmal geguckt, er hatte die Nacht, hatte er uns gesagt, bei einem Freund verbracht und habe ich versucht, diesen Freund zu kontaktieren, der war nicht da, dann bin ich da hingefahren, habe gesucht, ob die da in der Nähe sind, das ist halt so ein Aktivismus, was man dann irgendwie macht und dann haben wir bei der Polizei angerufen, haben gefragt, ab wann suchen sie Jugendliche, die vermisst sind. Und das ist wie im Film. Also ich habe bei diesen Tatorts immer gedacht, wie bescheuert kann man sein, dann da so anzurufen und zu fragen. Wir haben genau diese Frage gestellt, ab wann suchen sie? Und die haben genau wie im Film geantwortet, bei den Jugendlichen, das entscheiden sie.
Ach.
Wir suchen auch nach 5 Minuten.
Ja.
Also das ist Entscheidung der Eltern. Mhm. Wir haben dann erst mal aufgelegt und dann hat aber eins unserer Kinder den Abschiedsbrief gefunden, der gut versteckt war. Und dann haben wir, da hatten wir schon ein zweites Mal angerufen, weil dann wurde es Nacht und die waren auf dem Weg zu uns.
Das heißt, ihr wart offensichtlich über Nacht weg gewesen?
Nee, wir waren morgens, also er hatte gesagt, er übernachtet bei einem Freund und wir sind morgens ganz früh gefahren.
Ach so. Okay.
Wir waren dann abends ihm wiedergekommen.
Okay.
Dann, also wir waren halt irgendwann da, dann haben wir hier gesucht und als wir die Polizei riefen, war es, weiß ich nicht, ich glaube 10, dann beim zweiten Mal. Und ich kann nur sagen, also wir haben tolle Erfahrung gemacht mit der Polizei. Ich teile das auch total gerne, weil die uns wirklich super unterstützt haben, weil in Frankfurt ist es so, solche Fälle landen dann bei der Mordkommission. Und dann kriegt man aber hier ist es so organisiert, wir hatten eine Fallmanagerin, die war unsere Ansprechpartnerin für alles. Mhm. Die hat für uns alles organisiert, strukturiert und das war Gold wert.
Ja.
Und naja, und dann haben wir, das war die Nacht, Sonntag auf Montag, saßen wir dann halt hier, haben dann Freunde angerufen, haben einen Freund eines unserer Kinder angerufen und Freunde für uns und dann saßen wir hier.
Ist ja nicht vorzustellen, wie die Situation gewesen sein muss, weil ihr habt diesen Brief gefunden und es hätte ja rein theoretisch sein können, also ihr wusstet ja nicht, lebt er vielleicht noch, können wir ihn davon abhalten oder lebt er schon nicht mehr? Also unvorstellbar, diese Situation.
Ja, das soll sich auch keiner vorstellen. Und dann ist es eben toll, wenn man Freunde hat, die man anrufen kann. Und der eine Freund unseres Sohnes kam hier in seinem Schlafanzug und Badelatschen an. Aber der kam einfach, der hat das, was er anhatte und hat seinen Schlüssel genommen und saß dann hier.
Ja.
Als wir ihn dann morgens um 3 nach Hause geschickt haben. Und hat das einfach mit, weil das werde ich immer gefragt, was kann ich tun? Dann kann ich sagen, aushalten, dabei sein.
Genau, mittragen.
Schweigen.
Ja.
Ja, du musst gar nichts tun. Allein, dass du da bist und dass du einen klaren Kopf hast oder einen klareren, ist einfach schon Gold wert.
Ja.
Und dann haben wir, dann saßen wir halt hier. Ich saß in der Küche mit Blick auf die Haustür. Und dann war aber irgendwann, war es Montagnachmittag, dann hatten wir halt so das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwas tun.
Ja.
Die Polizei hat eine Vermisstenmeldung rausgegeben. Und es war klar, die Ortung, das ist anders als im Tatort. Emil hatte seine Suchfunktion des Handys ausgestellt, also man konnte ihn nicht orten und dann gibt es irgendwelche Sendemasten.
Ja.
Und da der letzte Sendemast, wo er eingeschaltet war, war im Stadtwald. Mhm. Und der ist groß.
Mhm.
Und dann haben wir, mein Bruder kam dann Gott sei Dank und der hatte dann auch das Bedürfnis, was tun zu müssen.
Mhm.
Dann haben wir am dritten Tag seines Vermisstseins so eine Suche im Wald mit der Polizei abgesprochen, die dann eben auch den Wald durchsucht haben. Dann haben sie uns ein Stück Wald gegeben und haben gesagt, da könnt ihr suchen. Und dann haben wir Freunde angerufen, also per WhatsApp, die saßen ja alle zu Hause, es war Corona, die alle hockten im Homeoffice.
Ja.
Und gesagt, ja, wir sind echt in Not, könnt ihr bitte uns helfen? Und das haben wir mittags um 2 gemacht und um 4 standen da 80 Leute.
Boah.
Ja.
und sind mit uns durch den Wald gelaufen und haben versucht, uns Mut zu machen. Also wir haben damals nicht gesagt, dass wir einen Abschiedsbrief gefunden haben und auch was da drin steht, das hatte uns die Polizei empfohlen. Aber das ist, glaube ich, das Positive, was ich teilen kann und auch unbedingt teilen möchte. Die Menschen waren da. Wir haben uns geöffnet und dann waren plötzlich alle da. Und das am nächsten Tag haben wir dann ein Suchplakat entworfen, was innerhalb von Stunden einmal in der ganzen Stadt hing, was dann in Hamburg hing, in München hing, in Bussen. Unfassbar, wer da alles seine Verbindungen hat spielen lassen. Alle LKW-Fahrer hatten das. Das hing, also egal wo und egal wer, man konnte eigentlich, und das innerhalb von Stunden, kam gar nicht dran vorbei. Auch da, wenn man in Not ist und sagt, ich brauche Hilfe, dann passiert das.
Ja.
Und naja, und dann haben wir nochmal eine Suche gemacht.
Und ihr als Eltern und Geschwister habt aber auch euch wirklich immer daran beteiligt.
Ja, bei der ersten Suche waren wir dabei, die Geschwister nicht. Bei der zweiten Suche waren wir nicht dabei, aber eins unserer Kinder gegen den, also da war, hatten wir dann schon den Rat bekommen, bitte mach das nicht.
Ja.
Aber
wie war dein Gefühl? Wolltest du, hättest du gerne gewollt oder lieber nicht? Oder weil
Nee, natürlich wollte ich. Du sitzt ja, du willst ja was tun.
Ja, verstehe ich schon. Aber wenn du dann da im Wald suchst, dann weißt du ja eigentlich, wonach du suchst. Und
ja, wir wussten es. Also sonst, die anderen Leute haben immer gedacht. Also ich glaube, so richtig wissen wollten tat es keiner. Und sie wollten es auch nicht drüber. Das war spannend zu beobachten. Sie wollten auch nicht drüber sprechen. Okay. Weil
das heißt, sie haben die ganze Zeit gedacht, sie suchen nach einem lebenden Kind.
Ich glaube, sie wussten schon, aber man will es nicht erwähnen. Okay, und sie wollen und irgendwie erst aussprechen, wenn es dann auch wirklich soweit wirklich ist. Deswegen, weil wir waren bei der ersten Suche dabei, bei der zweiten nicht. Unseren Sohn haben wir dann umgeben, damit dann geguckt, dass da eben auch Vertrauenspersonen in seiner Nähe waren. Naja, und dann fiel uns allen eigentlich nichts mehr ein, was wir hätten tun können. Ich glaube, das war zumindest für meinen Mann die schlimmste Nacht dann, wo wir eben, die Polizei hat gesagt, jetzt wissen wir auch nicht mehr, wo wir suchen können. Und dann kam irgendwann die Polizei am nächsten Tag. Es war genau eine Woche, nachdem er verschwunden war. Standen vor der Tür zu zweit. Eine tolle Frau, die uns die Nachricht überbracht hat. Eine wirklich, wirklich tolle Frau, in aller Ruhe, ohne Emotionen, aber emotional, also ist schwer zu beschreiben, aber und ein sehr junger Mann, der sich sehr unwohl fühlte und das zum ersten Mal macht und noch keine, das noch nicht so, also das, da hatte ich fast mehr Mitleid mit dem.
Ja, schrecklich.
Ja, die uns das überbracht haben und die kamen ohne Seelsorger bei uns, weil die Frau sagte eben, wenn sie die Erfahrung gemacht hat, die Menschen brauchen das gar nicht. Und wenn, kann man ihn nachrufen. Wir haben ein gutes Umfeld. Wir waren dann nicht alleine. Der Krankenwagen stand um die Ecke für den Fall, dass uns es nicht gut geht nach der Nachricht. Und dann standen wir eben bis dahin, also und deswegen sprechen wir zwei jetzt, glaube ich, auch miteinander. Weil was dann passiert ist, war eben so unfassbar. Wir hatten, bis dahin hatten sich 800 Leute, wir hatten einen Riesenverteiler von Menschen, die uns angeschrieben, angeboten hatten zu helfen, die von unserer Situation wussten. Und wir wollten denen gern selber sagen, dass er gefunden ist, weil wir so viele Nachrichten bekommen haben. Wir sind wieder im Wald, wir sind unterwegs, wir suchen. Und wir wollten gerne, dass sie es von uns hören, dass er gefunden wurde. Und haben dann eben geschrieben, es war ein Suizid, haben das auch genauso benannt. Und haben dann ein paar Tage später noch hinterher geschrieben, das, was wir wussten, nämlich psychische Erkrankungen und also Autismus-Spektrum und Depression. Und das führte dazu, und das ist auch das, was ganz viele von deinen Gesprächspartnern erzählen, wenn du einmal erzählt hast, was Sache ist zu Hause, dann kommen plötzlich ganz viele Geschichten. Ein enger Freund meines Mannes, ein guter Freund von uns. Plötzlich hatten alle, ich hatte mal einen Bruder, und ich durfte nicht mehr drüber sprechen. Ja. Meine Mutter, ich selbst war psychisch krank. Also das ging wie hier im Taubenschlag.
Ja.
Und
Und alle sind so erleichtert, dass sie es irgendwo mal loswerden können, oder? Genau. Ist meine Erfahrung. Endlich können sie es mal rauslassen, wo man immer denkt, oh Gott, das ist doch furchtbar, dass ihr euch all die Jahre nicht getraut habt, das mal. Ich meine, natürlich findet das nicht statt in so einem oberflächlichen Gespräch, das ist schon klar, aber irgendwie, das war meine Erfahrung, dass die ganz erleichtert waren, oh Gott, da endlich ist da eine, die das mal die das einfach sagt.
So, ich finde, da gehören mehrere Sachen dazu. Und ich merke es an mir selber, dass wenn ich, was weiß ich, einen Bericht in der Zeitung irgendjemand kennt, dass ich dringende Bedürfnisse habe, die Leute anzuschreiben und zu sagen, hey, willkommen im Club.
Ja.
Und ich denke, sag mal, wie bescheuert ist das denn? Auf der anderen Seite, es gibt natürlich nur wenige Leute, also Gott sei Dank wenige Leute, naja, wenige, 10.000 dieses im letzten Jahr, 10.300, mit denen wir diese Gespräche führen können. Und in Anführungsstrichen nur, also wirklich in Anführungsstrichen, weil die Zahl ist unfassbar hoch, 200 Angehörige von Kindern und Jugendlichen.
Ganz genau.
Und deswegen das, was wir erleben, erleben nicht so viele. Und deswegen ist der Austausch, wenn dann Leute sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, und sage ich immer, nee, weißt du nicht, und lass es auch, es hilft dir nicht und hilft mir auch nicht. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da sozusagen diesen Club, die Club-Eintrittskarte zu nutzen, um diesen Austausch zu haben auf einer Ebene, den du mit sonst niemandem haben kannst.
Mhm. Aber wie, ich meine, eine Woche nicht zu wissen, also ich meine, eigentlich war es, oder wie war das für euch? War es euch klar, dass ihr ihn nicht mehr lebend finden werdet? Oder wie habt ihr diese Zeit verbracht? Habt ihr euch schon auf irgendwas versucht einzustellen? Was ging aus seinem Brief irgendwas? Also ich meine, hat der irgendeine Erklärung euch gegeben? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ihr diese Tage verbracht habt.
Oh, wir haben zwischendrin noch Geburtstag gefeiert. Unsere Tochter wurde 12.
Ach Gott.
Und hatte sich eben ein Jahr lang minus einen Tag auf diesen Tag gefreut.
Ja.
Und dann haben wir den ganz normal gefeiert.
Ja, verstehe ich.
Also normal mit Übernachtungsparty im Zelt. Mit Übernachtungsparty mit Zelten bei uns im Garten. Du, das ist wie in jede Situation. Du bist drin und es gibt ja keinen Fernsehknopf, wo du sagst, so, jetzt vorbei, nee. Film ist aus, finde ihn blöd oder ich spule nach vorne oder sondern dann nimmst du halt Stunde für Stunde.
Mhm.
Und du bist ja nicht nur verantwortlich und auch das haben so viele andere bei dir schon erzählt, für dich, sondern auch für das Umfeld. Wir mussten ja irgendwie, also Kinder, aber dann eben auch diese Freunde, die dann kamen und die du trösten und irgendwie, also super spannend, weil das eben alle erzählen.
Mhm.
Diese Woche war, naja, grauenvoll, aber getragen von dieser Anteilnahme.
Mhm.
Und dass dieses sich öffnen, und das kann ich eben auch, wir haben eben die Erfahrung gemacht, wie hilfreich das war und wie wichtig es ist, um sich auszutauschen, um zu sagen, so gehe ich damit um, sich auch coachen zu lassen. Das sind gute Momente, das mach mal von Menschen, die Erfahrung haben. Also unsere Erfahrung wünsche ich niemandem, aber wenn man eben Angehörigen hat mit einer psychischen Erkrankung, eben sich zu öffnen und zu sagen, wir haben hier ein Problem, bitte helft uns.
Mhm.
Also das habe ich, also deswegen, diese Woche war grauenvoll und, also schön nicht, aber getragen und dann eben dieses Mitgefühl, was wir dann bekommen haben und von dem, was auch alle erzählen, von der Essensversorgung, es war hier wie Tischlein deck dich. Ja, aber ohne, wir hätten nie Essen oder irgendwie Versorgung oder
genau. Ist nicht möglich.
Ist nicht möglich. Und nein. Menschen, die dann vorbeikommen und aber auch Verständnis haben, wenn es mal gerade nicht passt.
Ja.
Und was ich immer allen mitgebe, ich habe, glaube ich, bei dir noch nicht so gehört. Ich fand spannend und das erzählen ja auch alle. Nach 4 Monaten hört das auf.
Spätestens.
Ja, aber also bei uns.
Wenn es überhaupt mal so lange dauert.
Ich finde, also für uns, also ich höre immer diese magischen 4 Monate und danach ist, so, und jetzt ist aber doch mal gut.
Ja,
oh Gott. Und deswegen kann ich immer nur allen, die zuhören und die jemanden kennen, geht nach 4 Monaten und einem Tag hin und fragt dann.
Mhm.
Und ich finde auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde Todestage, Geburtstage sind immer irgendwie so
besondere Tage und da hängt immer schon vorher der Nebel irgendwie im Gehirn und auch noch ein paar Tage später und Leute, die dann daran denken und sagen, ich denke, also auch den Namen in den Mund nehmen und sagen, Emil hat Geburtstag und nicht irgendwie so verschämt tun, als gäbe es die gar nicht. So, also deswegen,
ja, das finde ich auch, das habe ich auch mal gesagt, weil allein dieses, und wenn es nur eine WhatsApp ist, ich denke heute ganz besonders an dich. Und ich habe Freunde, die das machen und ich weiß, die machen das nur, weil ihr Handy sie an diesen Tag erinnert. Ist aber scheißegal. Also weißt du, auch wenn sie nicht von sich aus da sich das nun gemerkt haben, dass der 4. Oktober jetzt der Todestag ist, es spielt für mich keine Rolle. Es bedeutet mir die Welt, an diesem Tag Nachrichten zu bekommen, wo einfach nur drinstehen, nee, wir denken heute an dich oder an deine Mama oder wie auch immer, ne?
Also, ich finde, sie haben sich's eingetragen.
Ganz genau.
Ja, es ist ihnen wichtig genug.
Ganz
genau. Und erstaunlicherweise sind das ja oft Leute, die entweder irgendwie schon mal jemanden verloren haben und die deswegen es selber wissen. Das sind ja alles Erfahrungen, man gelernt hat, so wie als dass man eben dann in dieser Trauer, wo alle sagen, oh, da kann ich doch jetzt nicht hingehen und ich störe nur. Ich denke, na, wenn du störst, dann wirst du rausgeschmissen. Aber zu Hause allein zu sitzen, ist auch nicht lustig.
Nee, genau.
Also deswegen das auszuhalten und dann die Fragen zu stellen oder eben anzubieten. Und auch das schon 100-mal gesagt, aber ich ertappe mich selber damit dabei, wenn man dann so einen Brief schreibt und kondoliert und dann möchte ich jetzt mal schreiben, meld dich, wenn du was brauchst. Ich denke, nee, weil wird nie passieren.
Genau.
Sondern nächste Woche Mittwoch. Ich hatte ein paar Freundinnen, die eben gesagt haben, nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag, wann passt es dir zum Spazierengehen?
Genau. Ja, so, nicht fragen, sondern einfach machen.
Mhm. Genau. Ja. Aber das glaube ich mal, das weiß man erst, wenn man es selber erlebt hat, dass es das braucht. Mhm. Deswegen, also so, und so sind wir, so saßen wir dann eben mit einem Kind weniger und dann ein paar Wochen später, Gott sei Dank, diesem Welpen, hier zu Hause und haben überlegt, wie konnte das passieren und wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir damit um als Familie? Wie gehen wir damit um mit all diesen unfassbar vielen Geschichten, die uns da erzählt wurden, anvertraut wurden, geschenkt wurden, wo auch überall, ich sag mal nur unter jedem Dach ein Ach, aber das keiner spricht offen drüber. Und dann haben wir immer gedacht, wir möchten einen Unterschied machen. Wir möchten das nicht so stehen lassen. Sondern wir wollen gucken, können wir nicht, also müssen Kinder so leiden, müssen Menschen so leiden, müssen sie so alleine sein?
Aber ging das aus seinem, was ging, aus, nur wenn du es sagen möchtest, aber was ging aus seinem Brief hervor? Ging daraus hervor, dass er gelitten hat? Oder war das irgendeine Erklärung für euch? Stand da irgendetwas drin, was ihr nicht gewusst habt?
Für ihn, also wir sind total dankbar, dass er uns einen Brief geschrieben hat.
Ja.
Und das ist immer blöd für die Angehörigen, die keinen haben.
Ja.
Also ich finde, also so ein Brief kann viel kaputt machen und Emil hat Briefe hinterlassen, die geholfen haben.
Mhm.
Es war einfach klar, dass er also im Autismus-Spektrum, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, hat man eine Entscheidung getroffen und für ihn war klar, das Leben ist nicht lebenswert und dann ist es eine aus seiner Sicht konsequente Entscheidung, dann zu sagen, dann halt nicht.
Hat er das aber weiter differenziert, was an dem Leben ist nicht lebenswert? Einfach grundsätzlich?
Grundsätzlich. Und das so und dann kommt eben das, auch das ist immer wieder richtig, dann heißt es respektieren und akzeptieren. Und wie geht man damit um? Und da eben gemeinsam durchzuhalten und einen Weg zu finden, da braucht es Unterstützung von außen, von möglichst vielen.
Ja, habt ihr euch relativ zügig, also professionelle Hilfe, meinst du?
Nee, ich meine schon auch Freunde, die dann irgendwie sich die Geschichten anhören, da sind, die nicht verurteilen, die nicht bewerten. Weil das ist ja super spannend. Warum machst du über 100 Folgen zum Thema Suizid? Du würdest, wenn deine Mutter an Krebs gestorben wäre oder an einem Herzinfarkt, würdest du dann nicht sitzen?
Dann würde ich mich aber auch nicht berechtigt fühlen. Also ich fühle mich wirklich nur berechtigt, diese Gespräche zu führen, weil ich selber erlebt habe.
Nee, das meine ich nicht. Ich meine was anderes. Wenn deine Mutter einen Herzinfarkt hätte, hättest du keinen Podcast gemacht zum Thema Mütter mit Herzinfarkt.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich, ist das Spannende, dass wir, wie weit wir noch weg sind von der Normalisierung von psychischen Erkrankungen. Und wenn ich dann eben erzähle, 90% der Menschen, die sich das Leben nehmen, also je nach Studie, es gibt aber Psychiater, die sagen 100%, die waren psychisch erkrankt, erkannt oder unerkannt. Mhm. Weil eben sich das Leben zu nehmen, da muss was passieren. Wir haben einen Lebenswillen intrinsisch.
Ja.
Und da muss irgendwas passieren, diesen Lebenswillen auszuhebeln, um sich anders zu entscheiden. Und zumindest die Wissenschaft weiß noch nicht besonders viel dazu. Aber,
Gut, aber das sind alles die Erkenntnisse, die habt ihr jetzt. Aber wie habt ihr euch unmittelbar, ihr als Eltern, habt ihr euch unmittelbar danach gefühlt? Da werden ja auch Schuldgefühle eine Rolle gespielt haben, sicherlich, oder?
Also es waren mehr, also es ging tatsächlich mehr in, wir haben dieses Leiden nicht gesehen.
Das ist ja ein Schuldgefühl, ja.
Naja, aber es ist eher die Frage, wie du es, also wir haben uns damals, also A, nicht gegenseitig Vorwürfe gemacht und versuchen das auch, also um irgendwie, wir waren, also ich meine, ich habe den Luxus gehabt, ich war zu Hause, also wir haben das Beste gemacht, was wir geglaubt haben für unsere Kinder. Und ich glaube, das ist das, was jetzt zu meiner Mission geworden ist, eben Eltern zu zeigen, manche Dinge muss man einfach noch mehr wissen, als wir es wussten. Und wir wussten es einfach nicht. Das ist
genau, aber das schützt einem ja, also, weil ich habe, ich bin ja nun mal die Tochter, aber trotzdem, ich habe die ganze Zeit, ich habe wahnsinnige, bis heute, Schuldgefühle. Also, mein Wissen stimmt nicht mit meinem Gefühl überein. So, das kommt einfach bis heute, auch 22 Jahre später, nicht überein. Und ich habe die ganze Zeit diesen Satz im Kopf, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und also, das hinkt ja jetzt ein bisschen, dieser Satz, aber gut, deswegen sind wir jetzt dabei, aufzuklären. Aber ich habe dennoch dieses Schuldgefühl, auch wenn ich weiß, nein, ich hätte gar nichts machen können. Und ich kann mir vorstellen, gerade wenn du als Eltern ein Kind an Suizid oder durch Suizid verlierst, dann müssen doch ganz automatisch, hat man doch Schuldgefühle, oder nicht? Selbst wenn du weißt, ja, das Kind war psychisch krank, es gab diese, das waren halt die Umstände, diesen Grad der Erkrankung. Aber oder spielt das bei euch nicht mit rein? Auch wenn du es besser weißt eigentlich, aber das Gefühl ist ja oft ein anderes.
Ja, natürlich spielt es mit rein, aber ich glaube, da kannst du ja dran kaputt gehen.
Und, ja.
Wir haben das große Glück, noch drei weitere Kinder zu haben und damit aber auch eine Verpflichtung, für die da zu sein. Mhm. Und ich glaube, das rettet, um da nicht in dieses unfassbare Loch zu fallen und dann, so Emil hat seine Depression immer so als Moor beschrieben und jeder Schritt ist einfach unfassbar schwer und man sinkt immer tiefer rein, anstatt dass es besser wird. Und so stelle ich mir dieses Schuldgefühl-Loch auch vor. Mhm. Und
denn ich könnte mir auch vorstellen, dass ja auch das Umfeld, es gibt ja sehr viele Dummköpfe auf dieser Welt, dass die genau das denken.
Nee, aber weißt du was, und habe ich wahrscheinlich auch gedacht und ich ertappe mich auch instinktiv, wenn ich was höre, denke ich, naja, da hat der Mann bestimmt die Frau betrogen. Genau. Oder, also ich ertappe mich ja auch, aber warum ertappen wir uns, obwohl wir es selber besser wissen, weil das so unfassbar ist und weil wir immer eine Erklärung suchen und brauchen. Und bei mir saßen dann, aber ich verstehe es, bei mir saßen irgendwann relativ kurz, aber eben noch nicht beerdigt, Mütter aus seiner Klasse bei uns auf dem Balkon. Und die stellten Fragen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, also von wegen, ob gestillt und Kindergarten und wann ist der abends ins Bett und wie viel Handyzeit hatte der? Und irgendwann habe ich gesagt, Schätze, was wollt ihr?
Ja.
Und dann sagte eine sehr ehrlich, ich möchte wissen, wie du es gemacht hast und ich möchte sicherstellen, dass ich das anders gemacht habe, damit mir das nicht passiert. Ja. Und ich finde, das, ich fand das, Ich konnte es so gut nachvollziehen, weil das ist ja, also du möchtest sicherstellen, dass dir das nicht passiert.
Ja.
Und ich glaube, das ist genau dieses. Dann war es der Ehemann, der Untreue oder die Kinder, die sie oder das gemobbt. Aber es muss doch irgendeine Erklärung geben, dass jemand was tut, was so widersinnig ist.
Ja.
Und wir suchen immer diese Erklärung, je einfacher sie ist, desto besser. Also das, also die Fragen fand ich gar nicht so schlimm. Ich fand mehr so die Sätze. Mir sagte eine Mutter, da war auch Emil noch nicht beerdigt, weil der war ja, musste ja, nachdem er gefunden wurde, dann musste er erst noch zur Polizei und das dauerte alles. Die sagte dann, das wird ja wieder gut.
Was?
Den Satz fand ich viel schlimmer.
Was wird denn wieder gut? Also was meinte sie damit?
Das Leben, weil ich habe so, keine Ahnung, was sie meinte, aber das fand ich so einen Satz, wo ich dachte,
ja,
da fällt es mir jetzt schwer, irgendwie Verständnis zu haben.
Ja.
Also deswegen finde ich, ist dieses zu fragen und genau die Frage, die du ja bewusst nicht stellst, weil wir wissen jetzt, wie ist es denn passiert?
Ja.
Woher sollen die Menschen das wissen, die damit nichts zu tun haben? Und jetzt bin ich in der Lage, da irgendwie entspannt zu reagieren und das zu erklären. Und dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ich dann gleich noch den Werther-Effekt und den Papageno-Effekt unterbringen kann.
Ja.
Und eben sagen kann, und wenn es euch nicht gut geht, sucht Hilfe. Und hier gibt es die Hilfe und so sieht die Hilfe aus. Mhm. Das wusste ich damals aber alles noch nicht. Mhm. Aber jetzt weiß ich es und jetzt kann ich es weitergeben. Aber ich finde es eben total spannend, dass nur beim Suizid diese Schuldfrage, eben bei Krebs oder beim Herzinfarkt, stellst du sie vielleicht auch, hätte ich es früher erkennen können, aber es ist eine ganz andere Frage.
Ja.
Und ich bin gespannt, wo die Forschung in 20, 30, 40 Jahren ist, ob man dann auch irgendwie sagt, nee, Suizidalität ist eine Erkrankung und oder wie das, was dann die Gründe dafür sind. Also.
Aber ich meinte gerade noch nicht mal so sehr, dass, also als ich die Dummköpfe angesprochen habe, also mir ist auch lieber, die Leute sprechen mich an und stellen mir 1000 Fragen und geben mir die Option, nee, ich möchte darauf lieber nicht antworten oder ich möchte da heute nicht drüber sprechen, als dass es andersrum ist. Und dass ich dich bisher, ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich dich jetzt fragen, wie hat das gemacht oder nicht? Ich habe aber den Eindruck, dass du es, also bisher zumindest, also weil viele erwähnen das ganz automatisch von sich aus, da muss ich gar nicht fragen. Es ist immer schwierig, ne? Aber ich verfolge eigentlich die Strategie, weil ich das nun selber so erfahren habe, dass es mir lieber ist, dass ich auf alles angesprochen und gefragt werde und dass dann lieber, wenn derjenige nicht drüber reden möchte, dass der das dann auch genauso sagen kann. Aber es ist ganz schwierig, finde ich, dann immer so einen Mittelweg zu finden. Nee, aber ich meinte mit den Dummköpfen die jetzt hinter euren Rücken über euch reden, was ihr für schlechte Eltern sicherlich gewesen sein müsst. Das ist ja auch das, furchtbar.
Das findet ja hinter meinem Rücken statt.
Genau.
Also deswegen, ich glaube, das ist auch, ich tendiere immer sehr dazu, Leute zu verstehen und irgendwie jedes Verhalten hat seinen Grund. Das kommt aus der Therapie und damit bin ich immer gut gefahren. Naja, ich verstehe das, weil Menschen wollen sich besser fühlen. Ja, also kein Mensch möchte in der Situation sein und es braucht eine Erklärung. Und dann waren sie halt schlechte Eltern und ich bin ein gutes Elternteil und deswegen kann mir das nicht passieren.
Genau.
Ja, bitte sehr, wenn ich das glücklicher mache, dann ich werde es nicht verhindern und man guckt natürlich in Familien nicht rein und vielleicht waren wir auch schlechte Eltern. Also das kann ja keiner von außen sagen, aber ich glaube, solche Aussagen werden getroffen, weil du es nicht besser weißt und weil du es einfach dich abgrenzen willst. Und das ist, das ist so. Und trotzdem finde ich, haben wir, die das können, so wie du das machst, vielleicht davon eben unseren Angehörigen eine Aufgabe bekommen, nämlich aufzuklären und einen Unterschied zu machen und Dinge zu informieren, die wichtig sind.
Ganz genau.
Die wir vorher nicht wussten. Und ich meine, so wie das Kind sich an der Herdplatte einmal verbrennt, kann ich das ja vielleicht vorher eben teilen und einfach sagen, so war es bei uns. Und mit dem, was ich jetzt weiß, würde ich das und das anders machen, was aber eben so, und das können sich Leute anhören und dann eben einmal auf ihr Leben gucken und sagen,
ganz genau,
hat recht oder nee, findet bei uns nicht statt, aber trotzdem nehme ich irgendwas anderes mit von dem, was sie gesagt hat.
Ja.
Nämlich, ich gehe zu meinen Nachbarn, wenn die sich nicht melden oder
ja.
So.
Gibt es denn, einen bekannten Zusammenhang zwischen Autismus bzw. Asperger und Suizid.
Ja.
Oder Depression. Ist das so?
Mhm. Ja. Ja, hätten. Und deswegen, also das Wissen, dass es da einen Zusammenhang gibt und dass eine Chance, das zu unterbrechen, also das ist kein automatischer sozusagen, das muss dahin führen. Das kann man unterbrechen, indem man eben Autismus früh erkennt, indem man den Menschen an die Hand gibt, was sie tun können, um sich zu schützen, indem man dann eben eine Depression, wenn sie kommt, möglichst frühzeitig erkennt, um möglichst frühzeitig einen Unterschied zu machen. Mhm. Ja, es gibt es. Autismus, ADHS, Depression sind, gehört gut zusammen.
Genau.
Weiß man, das lernt man jetzt immer, aber das ist jetzt Teil der Forschung, das lernt man jetzt immer mehr. Mhm. Man weiß, da muss man aufpassen. Und deswegen, wenn wir gewusst hätten, und das ist nicht als Vorwurf oder als Schuld oder irgendwas zu meinen, wenn wir gewusst hätten, dass Emil im Autismus-Spektrum wäre, hätte ich bei der ersten Aussage, es ist alles so grau hier, hätte ich ganz anders reagiert.
Wie denn?
Wo es hätte, boah, Depression, Achtung, 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 das kann jetzt hier, das ist anders bei Menschen im Autismus-Spektrum als bei Nicht-Autismus, also bei halt Menschen, die das nicht haben. Mhm. Deswegen müssen wir hier besonders aufpassen, weil wir wussten das nicht. Und deswegen hatte er dann nochmal die Chance, da noch tiefer reinzurutschen. Also darum geht's.
Was hättest du jetzt rückblickend anders gemacht?
Definitiv in dem Moment, als er gesagt hat, hier ist alles so grau, hätte ich viel mehr gewusst, oh je, Depression, das klingt nach einer möglichen Depression. Und da versuchen, möglichst früh ihm Hilfe anzubieten. Weil so hatte er einfach nochmal, bis dann der Anruf kam, knapp 2 Wochen, wo die Depression schlimmer werden konnte und wo keiner da irgendwas versucht hat zu handeln und ihm Hilfe anzubieten. Mhm. Also ich hätte auch noch viele andere Dinge anders gemacht, aber das ist so das Sichtbarste. Weil einfach, wenn man sich bei Autismus-Spektrum einliest, weiß man, es gibt Komorbiditäten, also andere Krankheiten, die sich vertragen.
Ja.
Also die man dann eben bekommen kann, wenn man die eine hat und deswegen muss man da dann besonders aufpassen. Wusste ich nicht. Ja.
Nee.
Und das ist so, und ich glaube, das eben zu erzählen und einen Unterschied zu machen und fortzubilden, das ist das, was Emil uns so ein bisschen beauftragt hat.
Mhm. Glaubst du, er war sich selber dessen bewusst, dass er eine Depression hat?
Ja.
Ja?
Ja, ja, der war ja schlau, der wusste genau.
Also auch schon vor euch? Weil ich meine, ihr habt das irgendwann mit dem Autismus, darüber wart ihr euch im Klaren, aber dass er wirklich... Bis zu seinem Suizid habt ihr das mit der Depression gewusst?
Das wussten wir. Das war ja, also die Depression war, also das war
offensichtlich.
Das war so offensichtlich, das war völlig klar.
Okay.
Also wenn jemand sagt, ich kann nicht aufstehen, weil ich habe die Kraft nicht. Und,
als er noch in Japan war, weißt du, das war da ihm schon selber bewusst?
Wir vermuten es.
Okay.
Ja, also wir vermuten es, dass er, weil wir hat, er kannte sich dann, als er in der Klinik war, hat uns die Oberärztin gesagt, er hat bei jeder Frage, hat er sie angeguckt und hat gesagt, sie fragen jetzt, weil sie einen Verdacht haben auf. Also muss sich eingelesen haben, muss Bescheid gewusst haben.
Ja.
Aber dieses sich eben anders fühlen, dieses da dann möglichst früh irgendwie in der Lage zu sein, so früh wie möglich zu helfen und einen Unterschied zu machen. Ich glaube, das ist das.
Das stelle ich mir schwierig vor, weil, ich meine, klar, es kommt natürlich darauf an, wie ausgeprägt dieser Autismus ist. Aber ich meine, die fühlen und denken ja nun mal, wenn man das so laienhaft sagen kann, anders als Menschen, die das nicht haben. Und dann frage ich mich, dass die sich alleine fühlen oder nicht dazugehörig oder das kann ich total gut nachempfinden. Aber wie kannst du so einem Kind dann helfen oder was kannst du besser für dieses Kind machen? Also was gibt es, was du jetzt rückblickend anders gemacht hättest?
Da gibt es die Möglichkeit von also das ist keine Therapie, die werden ja nicht therapiert, um gesund zu werden, sondern die kriegen sogenannte Skills an die Hand. Was kann ich tun?
Dass sie besser sich eingliedern quasi, oder weswegen?
Ja, damit sie mit, nee, es geht nicht um Auffallen, sondern damit sie mit dem, so wie sie sind, sich nicht überfordern. Ja, also es geht ganz viel darum, ich sehe einfach die Welt so, wie sie ist. Also es gibt Menschen im Autismus-Spektrum, die hören, wenn in 200 Meter eine Nadel fällt. Mhm. Ja, für die ist das Leben einfach wahnsinnig anstrengend. Ja. Die brauchen dann für sich die Möglichkeit, zum Beispiel einen Kopfhörer zu tragen, wenn sie in der U-Bahn sind, weil die Geräusche sonst so intensiv sind. Oder wenn da 10 Leute reden, dann hören sie auch noch den 11. zu und können überhaupt nicht einordnen, was ist jetzt wichtig, das ist bei ADS mehr, können überhaupt nicht einordnen, was jetzt wichtig und was nicht.
Ja.
Da kann man sich Dinge anlernen.
Okay, verstehe.
So wie manche Leute eben eine Fremdsprache lernen, lernen die andere Dinge, die für uns total intuitiv sind. Wir wissen, wenn jemand irgendwie die Augenbraue hochzieht, dann aber trotzdem in der Körperhaltung, kann ich ungefähr einschätzen, was heißt das.
Ja,
okay. Jemand im Autismus-Spektrum kann das in der Regel nicht oder schwer. Das heißt, eine Interaktion ist wahnsinnig anstrengend. Das kann ich üben und dann kann ich, ich kann aber dann auch, und sagen viele, funktioniert gut, eben so Selbsthilfegruppen, wo man dann andere trifft, die das Gleiche haben, wo man dann eben sagt, oh, ich fühle mich anders, aber hier fühlen sich so viele anders, dann ist es schon wieder, ich bin nicht alleine, darum geht es, glaube ich. Genau wie die Menschen, die uns erzählen von ihren Geschichten, die wollen auch nicht alleine sein. Wir wollen alle Gruppen, wollen alle dazugehören. Und das ist für Menschen mit einer psychischen Erkrankung einfach schwieriger, weil sie sich anders fühlen. Egal, ob es um Essen geht, ob es um Süchte geht, ob es um Depressionen geht, ich fühle mich anders. Das möglichst früh zu erkennen, und das geht. Und das ist das, was wir gelernt haben, eben nachdem Emil nicht mehr da war und wir uns überlegt haben, wo hätten wir hier anders abbiegen können? Wo hätten wir eine Chance gehabt? Ja, also deswegen das Versuchen, positiv ist nicht richtig, aber chancenorientiert zu sehen für andere. Und so haben wir dann für uns, also das, was auch alle erzählen, es gibt ein Leben davor und ein Leben danach, überlegt, was machen wir jetzt mit diesem Leben danach?
Ja.
Wo soll dieses Leben hinführen? Wie wollen wir mit dem, was wir jetzt durch diese vielen Gespräche gelernt haben, nehmen wir das jetzt einfach mit und gehen wieder in unseren normalen Alltag oder machen wir was anderes? Und wir haben uns eben dann, so wie du ja auch, für einen anderen Weg entschieden.
Ja, genau, da kommen wir auch gleich noch drauf, weil das nämlich ganz, ganz wichtig ist, was ihr da macht. Aber nochmal zurück jetzt zu euch. Weil ich meine, jeder in eurer Familie, ihr wart dann ja nur noch zu fünft, jeder hat ja sicherlich auf seine Art ganz unterschiedlich getrauert oder das versucht für sich zu begreifen. Wie seid ihr damit umgegangen? Allein schon dein Mann und du war sicherlich unterschiedlich, oder nicht?
Auch das Spannende ist ja, es ist eigentlich total langweilig, weil das ist wie bei allen anderen auch. Es gibt, also das ist ja wir müssen es immer irgendwie alle selber durchleben, aber es ist, jeder hat es anders durchlebt. Man versucht immer irgendwie, es funktioniert eigentlich ganz toll, dass es immer einem besser geht als dem anderen, so dass der eine dann irgendwie die Familie noch tragen kann, irgendwie gucken, rechts und links gucken kann. Aber wie bei allen anderen auch. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ich weiß nicht, was du für Triggermomente hast. Wie dann irgendwie das Lied, die Schokolade im Supermarkt. Irgendwie jemand, der so ähnlich aussieht. Kleidungsstück, man kann es ja nicht vorhersagen. Und für den einen ist es das, für den anderen das. Und dann versuchen wir uns irgendwie gegenseitig aufzufangen. Aber wir hatten so das Gefühl, wir müssen erst für uns dieses eben damit umgehen, dass einer weniger im Haushalt.
Aber wie sah das in der Praxis aus? Habt ihr euch dann regelmäßig irgendwie allzu fünf dann zusammengesetzt und wirklich auf Knopfdruck darüber geredet oder immer nach Bedarf? Oder wie habt ihr das gemacht?
Also ich kann jedem nur empfehlen, das nach Bedarf zu machen.
Ja.
Also weil du jetzt mit mir über meine Trauer reden willst und ich bin aber gerade gut gelaunt, das nützt nichts. Und anders genauso wenig. Ja, also deswegen, ich finde, dass jeder Tag ist anders. Und das geht auch mehr bei mir. Ja. Und ich finde, bei mir hängt sehr davon ab, wie ich geschlafen habe. Wenn ich wenig schlafe, dann triggern mich viele Sachen und sehr. Und wenn ich gut geschlafen habe, dann
Kann man es besser
kann ich es besser verwerten. Also deswegen finde ich, da gibt es keinen, also wenn es da eine Checkliste gäbe und einen so geht es, ich glaube, der wird Milliardär, die Person, die das rausfindet.
Nee, aber darum geht es ja auch gar nicht, jetzt hier so allgemein Ratschläge auszusprechen, sondern das ist ja das Interessante an diesen ganzen unterschiedlichen Geschichten, dass man sich eben als Zuhörer rausnehmen kann, okay, die haben das so gemacht, dann kann ich das ja vielleicht in meiner Familie auch mal probieren. Also diese ganzen verschiedenen Umgänge mit dieser Katastrophe.
Ja, da da kann ich nur sagen, wer dann noch kein Tier hat und sich ein Tier in irgendeiner Form erlauben kann, das ist ein Geschenk.
Deswegen habe ich vorhin gefragt, wie Emil, ob der sich auf den Hund gefreut hat, weil gerade auch Erkrankte, für die ist ein Tier ja Therapie hoch 20, ne? Oft. Ja.
Also deswegen so. Und ich glaube, und dann muss man gucken. Und dann ist es halt mal drüber reden, mal ganz normal sein. Also wir haben, und es war Corona, also für uns war Corona ein Geschenk.
Okay. Also
diese fünf, weil die Kinder waren 5 Monate zu Hause, wir waren, es gab nie dieses Gefühl, alle anderen sind fröhlich und irgendwie machen Party und wir hängen hier irgendwie wie ein Tropfen Wasser, sondern, und für uns auch, wir verpassen nichts, wir können hier in Ruhe zu Hause sein und irgendwie gucken, dass wir durch den Tag kommen, ohne, und die Kinder hatten ja auch keine Schule, die mussten ja nicht morgen zum 8 irgendwo sein. Nee. Hm. Und also insofern weiß ich nicht, wie das unter normalen Umständen gewesen wäre. Hm.
Aber wie habt ihr, weil ich meine, ihr habt ja, also ihr seid ja auch in dieses Gewässer von jetzt auf gleich in dieses eiskalte Wasser geschmissen worden, ohne dass ihr wusstet, wie soll man da drin schwimmen und wie soll man darin überhaupt überleben. Und das heißt, ihr musstet euch ja, oder ihr habt euch sicherlich dann ja direkt, nachdem es passiert ist, ganz viele Informationen erstmal beschafft. Vor allem bei euch war es ja nicht nur in Anführungszeichen der Suizid und die Depression, sondern eben auch ADHS und alles andere, was damit einherging.
Ja, ADHS hatte er nicht. Also,
ach so, Entschuldigung, ich meine Autismus meinte ich. Entschuldigung. Und dann habt ihr euch erstmal diese ganzen Informationen ja besorgen müssen und dann den Kindern erklärt, oder wie ist das gelaufen?
Fände ich keine Ahnung mehr.
Ihr habt euch ja selber nicht in Therapie begeben, ne? Sagst du ja, weil gab ja sowieso gar keine Plätze und ihr hattet keine professionelle Unterstützung so.
Nee, also um die Frage drücke ich mich immer, weil ich natürlich allen immer rate, unterlasst euch professionell unterstützen.
Ja.
Trinke Wasser und also empfehle Wasser und trinke Wein, also umgekehrt. Nee, wir haben es nicht gemacht. Mhm. Das war für uns aber auch okay. Mhm. Und ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selber. Ja. Und irgendwann kommt man dann vielleicht zum Zeitpunkt, wo es doch in Anspruch nimmt. Also ich finde, Therapeuten per se in Anspruch zu nehmen, wenn man eben jemanden braucht, wo es wichtig ist, Sachen zu lassen, dem man sagen kann, genau, das Sachen, die möchte ich mit niemandem teilen, aber die müssen einfach mal raus.
Genau. Hast du das bis heute denn, aber hast du es nie gemacht?
Nee.
Nee, okay.
Nee, aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen.
Ja.
Der das Bedürfnis hat und würde dafür eine Welt, wo das einfach möglich ist und wo man auch eine Auswahl hat, weil nicht jede Person, die einem da gegenüber sitzt,
ja,
funktioniert auch gleich.
Nee, eben. Aber es ist wirklich eine schwierige Sache, finde ich, weil ich habe mich auch nie in Therapie begeben, beziehungsweise doch unmittelbar danach habe ich es versucht, da bin ich aber in irgendeine Frau geraten, das hat mir, also da bin ich, weiß nicht, dreimal hingegangen, habe ich auch gedacht, was soll denn der Scheiß hier? Vor allem, ging es überhaupt nicht um den Suizid meiner Mutter, das war alles schräg so. Und dann habe ich es jahrelang nie wieder gemacht. So, und jetzt, über 20 Jahre später, kriege ich, also, weil ich hatte auch immer das Gefühl, nee, ich komme damit gut zurecht, weil auf dieser logischen und Verstandsebene, da leuchtet mir das total ein, dass sie sich umbringen musste, dass sie hier auf dieser Erde nicht glücklich werden konnte, dass sie halt schwerst erkrankt war, ihr Leben lang und so weiter. So, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene war aber ganz offensichtlich die, dass in meinem Unterbewusstsein diese Trauer, diese Schuld, diese Wut, diese alles, was ich aber dann nicht, weil ich ja dachte, nee, ich verstehe das ja alles und akzeptiere das ja alles, was da passiert ist, nicht rausgelassen habe. Ich bin jetzt sehr krank und ich bin mir sicher, dass das dieser psychische Stress und die Trauer, die halt nicht verarbeitet wurde, dass die mich krank gemacht hat. Und deswegen ist das total schwierig. Also dann natürlich kann man da auch keinen allgemeinen Rat aussprechen holt euch Hilfe. Weil, nee, ich will damit nur sagen, man fühlt das nicht immer, dass man eigentlich Hilfe braucht. Das ist das Problem an der Sache.
Ja, genau. Aber dafür, es braucht das ganze Dorf. Dafür braucht es aufmerksames Umfeld, die dann immer mal wieder fragen, hey, ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut.
Und das ist ja, genau, wenn man aber ein Meister ist, so wie ich das bin, dann merkt niemand, dass es mir nicht gut geht. Also es ist wirklich schwierig.
Ja, genau, es ist schwierig und solange dann eben auch noch der Kampf um die Ressource ist.
Ja, genau. Aber ich wollte damit nur sagen, also es ist auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, das müsste man eigentlich, das wären nochmal andere Folgen, die ich eigentlich aufnehmen müsste, dass wirklich diese unterschwellige Trauer oder dieser psychische Stress und alles, das kann wirklich schlimme, schwere Konsequenzen haben, ne, auf gesundheitlicher Ebene. Und darüber ist sich ja auch eigentlich keiner so richtig bewusst.
Also darüber klärt einen, eigentlich müsste man am Tag danach oder im Jahr danach oder irgendwann einen Zettel in die Hand gedrückt kriegen. So, bitte passen Sie auf, 1, 2, 3.
Ja, ganz genau.
Das Projekt, genau.
Ja, genau. Ja, genau, jetzt kommen wir mal auf euer großes Projekt, oder Projekt darf man das ja gar nicht sagen, über eure tolle Arbeit, lass uns mal auf die zu sprechen kommen, nämlich Tomoni.
Genau. Also wir haben, das ist unser wahrscheinlich eine große Trauerbewältigung. Das ist wahrscheinlich unsere Trauerbewältigungsarbeit und vielleicht ist das die Antwort darauf. Wobei es für mich mit Emil nichts mehr zu tun hat. Also, wir haben damals, saßen wir hier und haben gesagt, wie konnte das passieren? Wo ist die Tür, durch die wir hätten gehen können? Wo hätten wir den Unterschied machen können? Mhm. Und haben uns dann, per Zufall, kannten wir hier den Leiter der Erwachsenenpsychiatrie. Eins der Kinder war in der Klasse unseres Sohnes. Und den habe ich gefragt und habe gesagt, bitte einmal kommen, bitte uns erklären, was waren wir? Es ist ein Systemfehler. Was ist hier eigentlich passiert? Und dann waren wir sehr schnell, dass er uns eben so dieses Feld aufgemacht hat, wie viele Menschen eigentlich wirklich betroffen sind. Mhm. Jeder dritte Erwachsene in seinem Leben von einer psychischen Erkrankung behandlungsbedürftig mal erkranken wird. Das ist im Jahr einmal Nordrhein-Westfalen, die Einwohner. Mhm. Dann hat er gesagt, ganz viele davon waren eben schon psychisch krank, wenn sie Kinder waren, nämlich 50%, bis sie 15 waren, 75% der 25-Jährigen, die dann weiter erkrankt waren, waren das eben erstmal in dem Alter. Und dann war natürlich für mich sofort die logische Frage, das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, weil wir wissen noch, wo diese Kinder sind, dann können wir doch gucken und können da die Unterstützung anbieten. Und dann kam eben sehr schnell irgendwie die Erkenntnis, das sind Eltern, wie gut die darin ausgebildet sind, das wussten wir nun selber. Mhm. Das sind Lehrkräfte, das wussten wir nun von Emils, die eben gesagt haben, wir haben keine Ausbildung, wir kennen das nicht. Und das wussten wir nun auch von den Freunden, die eben auch nicht wussten, wie man damit umgeht. Und so, und dann haben wir uns überlegt, da wollen wir einen Unterschied machen und haben gefragt, gibt's das? Kann man Sachen früh erkennen? Und dann hat die Wissenschaft gesagt, ja, das gibt's. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Menschen fortzubilden und eben immer mit dem Ziel, jungen Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, die Chancen zu erhalten, die sie in ihrem Leben haben. Und haben dann uns für ein digitales Format entschieden, weil es war Corona, so die ersten Jahre, wie wir gemerkt haben, dass manche Sachen einfach über funktionieren, auch wenn man am Rechner sitzt und vielleicht besonders gut funktionieren, weil ich mit Leuten zusammen bin, die ich danach nie wiedersehen werde. Mhm. Und haben dann Tomoni, also Tomoni bedeutet zusammen, auf Japanisch, das wäre eine kleine Erinnerung an Emil, haben dann Tomoni gegründet und haben begonnen mit einer Fortbildung für alle an Schule Tätige. Bisschen sperriger Begriff. Warum? Weil wir nicht nur Lehrer meinen, sondern auch Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, die Schulsekretärin, die kriegt nämlich mit, wenn ein Kind 5-mal die Woche wegen Kopfschmerzen unvollständig wird. Mhm. Die laden wir dazu ein. Wir haben das modular gestaltet. Es gibt verschiedene Themen, die kann man sich in der Reihenfolge und in dem Zeitraum, wenn ich sage, ich habe ganz viel Zeit, ganz schnell hintereinander, wenn ich sage, boah, ich bin froh, wenn ich ein Modul im Quartal unterbringe, dann das. Also so ein bisschen wie im Fitnessstudio. Man kann sich selbst zusammenstellen, wo wir genau das machen, aufklären, was sind eigentlich psychische Erkrankungen, diese ganzen Vorurteile abbauen, klar machen, es kann jeden treffen, so kann ich es erkennen, so fühlt sich's an, das ist uns besonders wichtig, und so kann ich handeln, um jemanden ins Hilfesystem zu bringen, nicht um zu therapieren, nicht um zu diagnostizieren, sondern um an dieses Hilfesystem weiterzuleiten. Und je früher man das tut, desto besser für die Betroffenen, weil sonst wäre es dann, um Chronifizierung zu verhindern, um Verschlechterung zu verhindern. Bei Angststörung ist es eine Sache von 12 bis 18 Stunden Therapie. Wenn man das nicht macht, kann es ganz schlimm werden.
Und ist das zielgruppenspezifisch? Also da gibt es ja sicherlich unterschiedliche, also für das, ich habe jetzt diesen sperrigen Ausdruck vergessen, aber für die Schul-, also Lehrer und so weiter. Oder aber auch für Schüler. Also das ist unterschiedliche.
Wir haben angefangen mit den an Schule Tätigen und zwar an weiterführenden Schulen Tätigen. Dann haben wir sehr schnell die Rückmeldung bekommen, das ist ganz toll, aber passt nicht für die an Grundschule Tätigen. Also haben wir eine zweite Reihe entwickelt. Tomoni Starts nennen wir die, wo wir alle ansprechen, die an Grundschule tätig sind.
Mit eben das auch für Grundschulkinder schon entwickelt?
Also Grundschulkinder können psychisch erkrankt sein, eben ein Autismus, ein ADHS. Depression gibt es auch im Alter von unter 10, weiß kein Mensch. Angststörung.
Nee, ich meine auch schon dieses Programm, was zugänglich ist für Grundschulkinder.
Nee, es geht nicht, richtet sich, also im Moment mit dem, was ich bisher beschreibe, danke, dass du nachfragst, richten wir uns an die Erwachsenen, das Erwachsenenumfeld. Also das Erwachsenenumfeld von Tomoni Schools richtet sich an Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter, dass die wissen, wie sie betroffene Kinder identifizieren, aber dann auch wissen, was dann zu tun ist. Und wir möchten sie handlungsbefähigen, wir möchten den Mut, es geht um Mut machen.
Ja.
Mut machen, Themen anzusprechen, Mut machen, ins Gespräch zu kommen, Mut machen, zu fragen, wie geht's dir heute, das Hilfesystem zu kennen und dann zu sagen, hey, vielleicht gehst du mal zur Erziehungsberatung, die können dir weiterhelfen. Ja. Hier gibt's eine Stelle, Nummer gegen Kummer, Krisenchat. Hier kannst du mal, wenn du in Not bist, hier kannst du dich hinwenden.
Ja.
So. Und dann machen wir das Gleiche für an Grundschule Tätige. Da sind es Angststörungen und Depressionen, zeigt sich aber anders als bei den Erwachsenen oder bei den größeren Kindern. Ja. Da sprechen wir über Autismus und ADHS, aber auch über Legasthenie und Dyskalkulie, weil wenn das nicht erkannt wird, hat das echt Auswirkungen aufs ganze Leben.
Absolut.
Und in beiden machen wir ganz zum Schluss ein, wir nennen das Elterngespräch, weil nicht alle Eltern schreien Juhu, wir haben auch nicht Juhu geschrien und nicht alle Eltern reagieren sofort, ah ja, danke für den Hinweis und wir kümmern uns. Wie gehe ich so ein Gespräch an, um Eltern ins Boot zu holen, wie auch Eltern, die mit psychischen Erkrankungen nichts zu tun haben wollen, Eltern, die jetzt total hilflos sind, wie kann ich das machen? Das ist unser Angebot für eben den Erwachsenenteil an Schule. Dann haben wir ein Angebot für Eltern. Das ist ganz niedrigschwellig Webinar. Also das heißt, ich logge mich da ein. Keiner sieht, dass ich dabei bin. Ich kann aber trotzdem Fragen stellen. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriege ich Eltern dazu, dass sie das besuchen? Mhm. Und dann haben wir gedacht, naja, was haben alle Eltern, ohne dass es peinlich ist? Das ist Pubertät. Also die Kinder sind in der Pubertät und wir Eltern leiden. Und deswegen ist sozusagen Pubertät unser Aufhänger und versuchen dann eben zu erklären, das kann Pubertät sein und es gibt aber auch, guckt einfach genau hin, weil Pubertät sieht oft aus wie eine psychische Erkrankung und umgekehrt und deswegen lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen. Dann machen wir ein Webinar, wir nennen es das kleine 1x1. Da geht es darum, psychische Erkrankungen zu kennen, also wirklich kennenzulernen in so einer Art Speed-Dating, so in 10 Minuten, was ist eine Essstörung, was eine Angststörung, wie fühlt sich's an, was kann ich tun, was sollte ich nicht tun. Dann wenden wir uns an die Eltern von Grundschulkindern, auch da die Frage, was ist ein Thema, was viele betrifft, wo man ganz normal drüber reden kann, haben wir uns für das Thema Wut entschieden, weil das gibt's oft, dass Kinder so unkontrolliert irgendwie so ganz große Gefühlsausbrüche haben und wir gar nicht wissen, warum. Wo wir dann eben auch erklären, woher das kommt, warum gibt's diese Gefühle, aber auch, wo muss ich genauer hingucken, ob vielleicht sich noch was anderes verbirgt. Wut ist ein Symptom, also es ist ein Anzeichen, kann ein Anzeichen sein von einer Angststörung, von der Depression, auch von einer Essstörung, also von vielen verschiedenen Dingen. Einfach nur, damit wir alle einfach anders hingucken.
Ja.
Und dann uns früher Gedanken machen. Und wir werden ein Angebot machen zum Thema ADHS und Autismus und da eben die Frage stellen, Neurodivergenz, was ist das? Mhm. Und eben genau dieses, wie erkenne ich es, aber wie gehe ich auch damit um? Um all diese Mythen, die es da draußen gibt, das ist eine Modediagnose und jeder will ADHS haben. Und ich denke, nein, kein Mensch will ADHS haben, weil ADHS ist fürchterlich anstrengend und die Menschen leiden wirklich darunter. Das ist unser Angebot an das Elternumfeld oder Eltern im weitesten Sinne, Tante, Onkel, Oma, Opa, sind herzlich eingeladen. Dann sind wir gerade dabei, ein Angebot zu erstellen. Das wird irgendwann Ende des Jahres hoffentlich fertig, wo wir alle, also vielleicht schon früher, wo wir alle ansprechen wollen, die mit Sport zu tun haben, Trainerinnen, Physiotherapeuten, also alle, die Jugendlichen betreuen im Rahmen des Sports und auch genau da wieder, was könnt ihr sehen, was könnt ihr wahrnehmen, wie könnt ihr handeln. Ein Trainer sieht, wenn jemand plötzlich keine Kraft mehr hat. Ein Trainer sieht, wenn jemand nicht mehr kommt.
Ja.
Das kann ich ignorieren, aber ich kann mal gucken und nachfragen. Mhm. Und den Unterschied machen, eben den entscheidenden. Und wer fehlt jetzt noch? Das sind die Jugendlichen selber. Also an Kinder an Kinder wenden wir uns nicht. Da, wenn jemand eine gute Idee hat, bitte meldet euch. Wir haben sie noch nicht. Haben wir eine Idee. Und zwar, es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen. Du weißt sie nicht, ich weiß sie nicht, die man sich stellt. Und früher haben wir uns mit der Bravo unter der Bettdecke verkrochen und da gab es Dr. Sommer und der hat Fragen beantwortet. Den gibt es nicht mehr. Aber so ein ähnliches Format. Wir haben Jugendliche selbst betroffen, die eben Fragen gestellt bekommen und die beantworten sie. Und dann ist immer noch eine studierte Person dabei, entweder eine Psychiaterin, Psychologe oder ein Psychotherapeut, der das dann so auf die nächste Ebene noch so ein bisschen verallgemeinert und noch ein paar Sachen erklärt. Und das ist unser Podcast, erscheint alle 2 Wochen, heißt, es braucht das ganze Dorf, um eben wirklich ins Gespräch dazu zu kommen und Gesprächsanlass zu sein. Und da werden auch Fragen beantwortet, was mache ich, wenn es meiner Freundin, meinem Freund schlecht geht? Ganz oder wie fühlt sich ein, was ist eigentlich Psychotherapie? Mhm. Wie geht das? Was ist das? Was macht man da? Und. Einfach um gesprächsfähig zu sein.
Aber was meintest du mit, wer eine Idee hat in Bezug auf die Grundschulkinder, was eine Darreichungsform angeht? Oder was meinst?
Aha. Genau, also da ein Angebot zu machen. Eigentlich muss man da schon anfangen, da geht es um.
Absolut, predige ich in jeder meiner Folgen. Es ist so wichtig, eben da schon aufzuklären, in Bezug auf alles, auf sie selber, auf ihre Eltern, auf ihre Geschwister, in Bezug auf alles. Weil ich kann ganz klar sagen, wenn ich gewusst hätte, in was für einer Situation ich da aufwachse, wenn mir das bewusst gewesen wäre, wäre mein Leben ein völlig anderes geworden oder gewesen.
Genau.
Ja. Und deswegen ist es so wichtig für was den ganzen Rest ihres Lebens angeht, für ihr eigenes Leben, für das Leben um sie herum, ist ganz, ganz wichtig, ja.
Genau, und also wir setzen im Moment bei den Jugendlichen an, die wir eben genau darüber aufklären wollen. Und wir wollen sie damit sprachfähig machen, wir wollen, dass sie Sachen erkennen, wir wollen sie handlungsbefähigen und wir wollen, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine. Weil das ist ja das Schlimmste, dass du mal denkst, ich bin der Einzige.
Ja.
Oder die Einzige. Und da möchten wir einen Unterschied machen. Also das sind die Angebote, die wir im Moment machen, alle auf unserer Seite Tomoni Mental Health zu finden und im Moment alle kostenfrei. Mhm. Also jeder kann die besuchen und wir laden echt alle ein. Macht euch schlau.
Ja.
Versucht auch zu verstehen, warum es der Person so geht. Warum handelt sie so, wie sie handelt? Und wie kann ich Verständnis dafür haben und wie kann ich ihm auch helfen?
Ja, ganz genau. Aber das heißt, um es nochmal zu klarifizieren, ihr habt, also auch was das Schulpersonal und die Eltern angeht, also das sind diese grundsätzlichen, also wenn man sich da jetzt anmeldet, kriegt man diese grundsätzlichen Infos alle, aber gibt es auch eine persönliche Betreuung, also eine, wenn man jetzt da tiefer eintauchen will? Also wie bei diesen Webinaren, wie du sagst, kann man da seine Fragen stellen. Also
kann man seine Fragen stellen. Ja. Da gibt's, und das ist immer super spannend, da gibt es ganz oft dann auch sozusagen, also gibt es dann untereinander einen Austausch.
Ja.
Das eben, da sind ja dann oft auch Eltern, die eben ähnliche Fragen haben oder diese Fragen schon beantwortet haben. Und inwieweit wir das weiterdenken und eine Community draus machen oder eine Möglichkeit, eben noch einer Betreuung hinterher. Da haben wir ganz viele Gedanken, aber leider noch nicht im Lotto gewonnen, um das zu machen. Also das ist genau das. Wir möchten den Unterschied machen und wir möchten diejenigen sein, wo man sich hinwenden kann,
ja,
wenn man in Sorge ist oder wenn man Fragen hat. Weil ich glaube, das braucht, so wie du es damals gebraucht hättest als Kind, wie wir es gebraucht hätten als Eltern, wie es Emil vielleicht gebraucht hätte in seiner als Betroffener. Wir brauchen da alle Anlaufstellen.
Ganz genau.
Im Internet gibt es viel und manches ist gut und manches halt nicht so.
Ja, einfach zu einfach mal eine Awareness überhaupt, ne? Ich meine, weil man kann sich immer gar nicht erklären, dass man selber nicht geschaltet hat. Also obwohl man ja eigentlich schon mal von Dingen gehört hat, ne? Wie ihr hattet schon mal was über Autismus gehört, ich hatte auch schon mal was über Depressionen gehört. Ich habe aber nicht geschaltet und ihr auch nicht. Und deswegen muss die Awareness einfach eine viel ausgeprägtere sein oder
dass man genau, aber eben nicht schaltet. Nur.
Ja.
Aber nicht nur bei den Betroffenen, sondern bei allen, damit
eben
ich
eben sehe, genau.
Wenn ich bei den Nachbarn sehe,
richtig,
die sind stiller oder da irgendwie, ich höre es dauernd schreien oder ich sehe jemanden weinen oder unglücklich sein, hingehen, fragen, wie kann ich dir helfen?
Genau.
Und dann abwarten, Stille, zuhören, da sein. Das macht endlich. Also, darum geht's.
Ja.
Es braucht das ganze Dorf, weil wir manchmal, genau wie du sagst, zu sehr daneben stehen.
Mhm.
Und es einfach nicht,
genau,
nicht sehen können. Und da möchten wir den Unterschied machen, dass man weiß, wie das geht.
Ja, genau. Und es ist nämlich gar nicht so schwer.
Genau.
Also man muss nicht immer, weil man denkt ja immer, oh Gott, ja, ich habe das ja gar nicht studiert oder nachher mache ich irgendwas falsch. Kann man gar nicht eigentlich, ne? Also man kann halt nur was falsch machen, indem man wirklich dumme Sachen sagt. Wie zum Beispiel, es hat jemand sein Kind durch Suizid verloren, hatte noch ein anderes Kind, da hat jemand gesagt, ja, sei nicht so traurig, du hast noch ein Kind. Und solche Sachen. Also das sollte man sich dann lieber sparen. Oder wie du sagst, diese besagten 4 Monate und dann interessiert und kümmert sich keiner mehr. Also eigentlich kann man nichts falsch machen, ne? Indem man einfach, also das Beste ist eben da sein, nicht weggehen, aushalten.
Genau.
Ja. Genau.
Aber das glaube ich, genau, aber das muss man wissen. Und woher soll man es wissen, wenn man es eben nicht kann? Und dafür haben wir Tumoni gegründet, um genau da anzusetzen.
Ja. Aber ihr habt wirklich, glaube ich, schon wirklich, also so wie ich das mitbekomme, viel erreicht, ne? Also man hört im Tumoni diesen Namen hört man oft schon, finde ich. Und selbst die Professorin Lewitzka, mit der ich ja in der 100. Folge gesprochen habe, die hat das ja auch schon erwähnt.
Ja, genau. Konnten wir gewinnen in unseren Beirat.
Toll. Ja, aber sowas braucht es auch einfach. Sowas hat es gebraucht bisher. Und es muss noch viel, viel umfänglicher.
Genau. Also deswegen, alle, die jetzt zuhören, gerne weiterleiten, gerne kommen und mit uns diskutieren dann in den Angeboten, das weitergeben, damit jeder von uns, also die Vision ist, jedes Kind ist umgeben von Menschen, die Bescheid wissen, die was sehen und dann den Unterschied machen und eben früh handeln. Und je früher, desto besser.
Richtig. Genau. Lieber Alex, ich würde dich jetzt zum Schluss, eigentlich hast du es wahrscheinlich gerade schon benannt, dein Schlusswort, ob du zum Abschluss noch etwas sagen möchtest, aber eigentlich war es das jetzt schon. Ne? Aber vielleicht gibt es noch etwas, wonach ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch erwähnen möchtest, das könntest du jetzt noch tun.
Wir beide könnten wahrscheinlich noch stundenlang, weil wir viel zu sagen haben, aber ich glaube, einfach nur, hab den Mut, entweder zu sagen, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe, oder wenn ihr was beobachtet, einfach mit wachen Augen durch die Gegend gehen,
ganz genau,
dann den Mut haben, hinzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Und die Verantwortung ist nicht die Diagnose und die Therapie, sondern ist die Hilfe, die Handreichung, das Unterstützung, da einen Weg zu finden und das dann gemeinsam mit auszuhalten.
Ja.
Wenn es ist, 10 Minuten Spaziergang, weil mehr einfach gerade nicht geht.
Richtig.
Aber sich dann zu melden und zu sagen, boah, bei dir ist grau und ich halte jetzt dieses Grau aus, weil irgendwann kommen bessere Zeiten.
Mhm.
Die kommen, aber manchmal kann man sich das eben nicht vorstellen. Und dann muss man
gemeinsam das machen und dann eben nicht nach 4 Monaten weg sein, sondern nach 4 Monaten einem Tag wiederkommen.
Ganz genau. Mir fällt aber gerade ein, du wolltest noch was zum Papageno und zum Wetter-Effekt sagen.
Hast du auch schon ganz oft erzählt. Also Papageno, der Wetter-Effekt ist das, wovor alle Angst haben.
Ja.
Nämlich, wenn wir jetzt über das Thema Suizid sprechen, dass das ansteckend ist und dass man was auslöst in anderen. Und, das
ist
und dann
Suizid ist ansteckend, also es ist ja nachgewiesen, ja.
Ja, aber man kann es so machen, dass es eben nicht ansteckend wirkt. Und das ist zum einen nicht darüber sprechen, wie jemand sich das Leben genommen hat, weil wenn ich mich gerade damit trage, dass ich mein Leben beenden möchte und mir gibt dann jemand sozusagen auf dem Silbertablett die Methode, die bei jemand anderem schon gewirkt hat, das ist gerade nicht gut. Da hat ja die Ute Lewitzka lange erklärt, warum Methodenrestriktion so wichtig ist. Und auch nicht romantisieren und der hatte gar keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Ah, Quatsch, natürlich gab es immer einen anderen Ausweg. Und dafür ist der Papageno-Effekt, Papageno aus der Oper, Zauberflöte, Papageno ist unsterblich verliebt in die Papagena, die ihn aber links liegen lässt. Und der organisiert sich dann Hilfe in Form von 3 kleinen Knaben, die ihm dann helfen, die ihm zur Seite stehen, die das eben mit aushalten, die ihm zuhören. In der Oper natürlich lang und breit, damit er schön lang singen kann. Aber genau das ist es. Zuhören, aushalten, Hoffnung geben, Hilfsangebote wissen. Zu wissen, es gibt die Nummer gegen Kummer. Zu wissen, es gibt für Kinder und Jugendliche, das nennt sich Krisenchat, das ist U25, Kindernothilfe. Es gibt ganz viele Angebote, wo man sich hinwenden kann. Das zu wissen, was ist ein Psychiater, das ist nämlich ein Arzt, der kann diagnostizieren und Medikamente verschreiben und was macht der Psychotherapeut, der therapiert. Mhm. Der kann auch eine Diagnose machen, aber das muss man alles wissen. Mhm. Jeder, der das weiß, kann dann dem anderen helfen. Ja. Und das ist auch erwiesen, dass eben genau dieses Fragen, wie geht's dir, den Unterschied machen kann.
Mhm. Ganz genau.
Und das kann jeder von uns. Und deswegen alle Hörer auf, ab, die nächsten Fragen und da sein und jeder Dritte ist betroffen. Also jeder kennt einen.
Ja, genau. Ja. Aber es hören wirklich viele diesen Podcast, die lernen wollen. Das weiß ich. Es hören nicht nur Erkrankte und Suizidbetroffene, sondern auch viele, die das Thema bisher zum Glück noch nicht, also noch nie selber mit in Berührung gekommen sind, sondern die einfach lernen wollen. Das finde ich auch, das finde ich toll, dass es diese Menschen gibt, die sich wirklich da hinsetzen und sich diese langen Gespräche anhören, die ja wirklich alles andere als fröhlich sind. Ne? Aber ich finde es wirklich toll, ja. Also wir erreichen viele damit, mit
allem,
was wir da tun.
Ja. Genau, vielen Dank für das, was du tust und ich glaube, jeder...
Vielen Dank an euch, das, was ihr tut, ja.
Genau, jeder Tropfen und so ist auch jedes Gespräch, also weil ich immer wieder dann habe ich den angesprochen, da ist gar nichts passiert, weil ich denke, naja, aber trotzdem hast du vielleicht was im Denken angelöst. Es muss nicht immer sofort handeln, sondern versuch es halt wieder und ein freundliches Lächeln und ein wie geht's dir heute?
Ganz genau. Und zwar ein ernst gemeintes, wie geht's dir heute und nicht dieses, hey, wie geht's? Ja.
Genau. Deswegen, wie geht's dir heute? Wie geht's dir gerade? Weil wie geht's, das beantworte ich auch immer mit gut.
Ja.
Wie geht's dir heute, muss ich schon anders drüber nachdenken.
Das stimmt.
Super. Ja. Also, deswegen.
Ja. Dann nehmen wir das mal als Schlusswort. Lieber Alex, ich danke dir sehr, dass du erzählt hast und ich danke dir wirklich für alles, was ihr da tut. Ich finde es ist so sehr an der Zeit und es erleichtert mich zu wissen, dass jetzt endlich auch dahingehend etwas passiert. Ich finde es wirklich ganz, ganz toll. Also vielen, vielen Dank für unser Gespräch und für alles, was ihr tut und von Herzen nur das Liebste und Beste für dich und für euch.
Euch auch und den 5 Hunden im Hintergrund.
Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Alex Geschichte. Liebe Alex, für alles, was dir und euch widerfahren ist, hast du mein tiefes Mitgefühl und es bricht mir nach wie vor das Herz für euch alle und besonders natürlich für Emil. Was ihr nun mit Tomoni ins Leben gerufen habt und tut, ist so unendlich wertvoll und vor allem an der Zeit. Du hast ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, dass du dich immer fragst, wie Emil das alles finden würde. In meiner Welt stellt sich diese Frage wirklich überhaupt nicht, da es sonnenklar ist, dass er unendlich dankbar dafür ist, dass ihr es euch nun auf die Fahnen geschrieben habt, andere Familien vor diesem unwissenden Weg zu bewahren und damit gegebenenfalls weitreichende tragische Konsequenzen zu verhindern und aufzuhalten, findet er ganz, ganz sicher einfach nur toll und er ist sehr stolz auf seine Eltern.
Auf Facebook gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Sucht dafür nach der Gruppe mit dem Namen Selbstwort. Der Austausch darüber ist um einiges einfacher als in dem bisherigen Forum, das es auf meiner Webseite gab. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso des Buches überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wer mich mit einer Tasse Tee unterstützen möchte, da ich, wie ihr wisst, kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme, der kann das über meinen PayPal-Spenden-Button auf meiner Webseite tun. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.